Happy Shooting, Folge 247. Dicke Ader.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Exif-Daten. Achso, ich wundere mich gerade, dass mein Lightroom mir keine Exif-Daten anzeigt. Das geht bei frisch gescannten Analogbildern so schlecht.
Wie, da hast du keine Exifs drinne?
Nicht wirklich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Wir haben einen neuen Anmelder.
Was? Hier.
Ja, Dingens, Inzighofen.
Ach so, ja. Ja, hast du ja eben schon erzählt. Ach so, da haben wir noch nicht aufgenommen.
Na, wie dem auch sei. Ja, wir nehmen jetzt auf.
Ja, jetzt ist richtig aufgenommen. Ich bin verwirrt mit dieser Live-Geschichte.
Ja, du, ich auch. Das ist jetzt viel zu viel und nebenher. Und also, erstmal hier Happy Shooting, ne? Boris,
der
da,
Fotopodcast, genau.
Und so.
Du, Chris, Fotozeug. Ich, Boris, wir Fotografen.
Und ich sag jetzt mal, jetzt haben wir natürlich noch zusätzlich den, also zu den HS-Fragen auf dem Twitter und zum Google Plus mit den Fragen. Sind wir jetzt auch noch so verrückt und machen das wieder mal mit Livestream und Live-Chat. Das ist ja schön und gut, aber die Fragen, also im Chat kam auch schon so die eine oder andere Frage, nee, Leute, nicht, weil jetzt ansonsten können wir irgendwann keine Sendung mehr machen, weil es zu viel Zeug von allen Seiten ist. Also wir müssen das ein bisschen bündeln, das heißt nach wie vor auf Twitter Fragen gerne stellen, während wir aufnehmen mit dem Tag HS-Frage und auf Google Plus, da sagen Boris und ich immer Bescheid, wenn es was gibt. Und da könnt ihr dann eure Fragen abliefern.
Genau, dann machen Klingt wir für jede Folge machen wir da einen Google Plus Beitrag. Da kann man die Fragen dann dranhängen. Dann haben wir das schön zusammen, weil im Chat da unterhaltet ihr euch ja auch miteinander und gegeneinander und mit uns und gegen uns und wie auch immer. Das ist für uns unmöglich, da zwischendurch die Fragen rauszugreifen. Das geht nicht.
Ja, und es ist so ungewohnt, dass ich also ich versuche ein Auge drauf zu halten, aber ich kann also nicht versprechen, dass ich im Chat alles irgendwie live mitlese und auch immer drauf reagiere, aber ich tue mein Bestes.
Jo. Ansonsten, jetzt wo wir das ja geklärt haben von der Technik, haben wir natürlich heute wieder viele Themen für euch zusammengestellt.
Ja, und die lesen wir heute aus unserem, wir waren ja etwas stinkig auf Google, weil die dann irgendwann doch jetzt langsam aber sicher ihr Notebook zumachen, was wir mal verwendet haben. Und du hast jetzt mal gegraben und hast was Neues gefunden.
Genau, da kommen wir aber gleich dazu. Da geht nämlich noch ein fetter Dank raus. Also fangen wir an. Heute haben wir eine neue Aufgabe für euch.
Ja, der Jonathan hat was zum Thema Bildergalerie zum Verkauf nutzen.
Der sucht da was, jo. Und dann haben wir einen Basteltipp, und zwar Pringelsdose und Makrofotografie.
Ja, der Jörg hat uns noch einen Nachtrag zum Thema Tilt-Shift-Fotografie.
Dann haben wir einen neuen Hörer und eine Frage zu unserem HS-Cappy.
Der Henning hat uns einen schönen Link geschickt. Da geht's um Gemälde und Fotos.
Roland hat Objektivarmreifen für uns rausgesucht.
Der Jörg hat bunte Flecken, auch das ist ein Nachtrag.
Ricardo möchte Systemblitze statt Studioblitze verwenden und hat da ein paar Fragen dazu.
Bastian hat eine Lightroom-Frage.
Stefan hat auch eine Lightroom-Frage. Guck an. Praktischerweise gleich beide zusammengepackt.
Guido hat uns ein Feedback geschrieben zum Thema Lappadu und Fotolizenzen.
Juppidu und Lappadu. Dann hast du, glaube ich, was rausgesucht. Wired.com und Creative Commons, das geht jetzt zusammen.
Ja, Live und Gerrit haben uns was geschickt zum Google Plus Fotowettbewerb.
Und Fabian und Markus haben mir was geschickt zum Thema Color Hack und einer neuen Hardware zur Farbkalibrierung.
Heißt das nicht Color Hook?
Color Hook, Color Hack.
Egal. Dann haben wir was hier zum Thema Fehlpixel und Kaufrücktritt. Das musst du mir dann mal erklären.
Das erkläre ich dir. Dann droht Olympus der Börsenausschluss.
Ja, dann ein schönes Danke. Aber wir fangen erstmal an mit dem Dingens da. Wie heißt's? Geräuschrätsel. heißer.
Sehr schön.
Ja.
Ich finde diese mechanischen Teile ja echt klasse.
Echt? Ich dachte, ich bin derjenige, der das mit dem Analogen so gerne macht.
Ja, du benutzt sie ja auch gerne. Ich finde das einfach so von der Konstruktion her, so von der Ingenieurleistung her einfach unglaublich geil.
Ah, okay.
Also ich habe bis heute nicht verstanden, wie man ausrechnet, was für Zahnräder man braucht, um zum Beispiel eine Uhr zu bauen.
Also hier im Live-Chat sagt einer Mixer.
Mixer? Ist falsch.
Mixer. Ist nicht richtig, nee.
Kein Mixer. So. Ja, Google Notebook ist das Tool, was wir bisher genutzt haben. Konnte man finden unter notebook.google.com. Das war so ein Tool, da konnte man seine Gedanken einfach reinschreiben in so kleine Notizblöcke. Man konnte mehrere Notizblöcke unter Überschriften zusammenfassen. War quasi wie so eine Art Outliner, wo nur Notizen reingehen und nur zwei Hierarchieebenen möglich waren. War sehr, sehr praktisch für uns, weil man konnte die Reihenfolge dieser Notizen beliebig anordnen, also einfach mal eine Notiz rauf, runter schieben, in einen anderen Block reinziehen und so weiter. War sehr cool. Und was ganz wichtig war, Chris und ich konnten da eben gemeinsam dran arbeiten, so dass man also, wie man sich das heute ja so vorstellt, übers Internet gemeinsam an seinen Notizen arbeiten kann. Ja, und die Weiterentwicklung daran wurde schon irgendwie vor 1-2 Jahren eingestellt, aber es war halt noch weiter online, konnte genutzt werden. Die praktischen Firefox-Plugins, die wurden irgendwie nicht mehr weiterentwickelt. Das heißt, man konnte irgendwann nicht mehr so mit rechter Maustaste irgendwas gleich da reinpumpen, was man sich markiert hatte auf Webseiten oder E-Mails. Da war also sowieso schon ein bisschen Handarbeit angesagt. Ja, und jetzt habe ich dann im letzten Mal, als ich es aufgerufen habe, dann die Meldung gesehen, dass sie es dann jetzt demnächst ganz abschalten wollen. Das heißt, es wird wohl vom Server genommen. Die Daten werden nach Google Docs konvertiert, aber Google Docs ist beileibe kein Ersatz für dieses Notebooks. Ja, dann haben wir lange gesucht und gegrübelt, wie wir es machen und was wir tun. Und Chris hatte dann so eine Notlösung gebastelt im Google, wie heißt das dann, Spreadsheet?
Ja, das fand ich gar nicht mal so schlecht, aber das magst du ja nicht.
Nicht, ja, mir jetzt irgendwie. Also ich lobe da also deinen Erfindungsgeist, ne? Also der kriegt hier ein extra Fleißbienchen von mir, aber nutzen wollte ich das beileibe nicht wirklich. Ja, dann habe ich einen ganz frustrierten Aufruf bei Google Plus gemacht, einmal in Deutsch und einmal in Englisch. Und tatsächlich, ja, es kam dann der entscheidende Hinweis, und zwar an dieser Stelle ein ganz, ganz fettes Dankeschön an den Nutzer Fernando Aversa. Der hat mir nämlich den Tipp gegeben, doch mal workflowy.com anzuschauen. Und workflowy.com ist doch tatsächlich ein richtiger Outliner, der rein online läuft. Man geht da einfach hin, das ist total schlank designed, workflowy.com, man meldet sich an, alles ganz easy und dann fängt man schon an und baut sich da seinen Outline auf, wie man das so kennt von Outlinern, einfach Text rein. Kein großes HTML-Formatiergedöns und Kram und Scheiß, sondern einfach Text rein, Notiz dazu und fertig ist gewesen. Alles über Tastaturbedienung einrücken, ausrücken, rauf und runter verschieben. Man kann sich da einen Fokus setzen auf eine einzelne Folge. Also bei uns ist halt eben eine Hierarchie eine Folge und die Unterhierarchien dann die Themen in der Folge. Da kann man einmal draufklicken, dann sieht man nur noch diese eine Folge vor sich. Also super easy das Ding. Und eben ganz wichtig, das ist wohl irgendwie seit Mitte des Jahres möglich, dass man eben so ein Outline an einer beliebigen Hierarchieebene markieren und freigeben kann. Dann bekommt man einen Link, den gibt man einfach seinen Mitarbeitern, die da dran mitbasteln sollen. Und schon können sich alle drauf anmelden und fleißig rumtippen. Also wer so irgendwie eine Lösung sucht als Ersatz für das Google Notebook, dem kann ich nur Workflowy ans Herz legen. Das ist echt geil. Also nochmal dickes, dickes Danke an Fernando Aversa. Die gibt's auch jetzt gerade erst ein Jahr. Also kein Wunder, dass man die bisher nicht gefunden hatte.
Coole Sache. Ja, und deshalb geht's jetzt auch gleich weiter zum nächsten Thema. Da brauche ich nämlich jetzt nur... Ah, das geht eigentlich mit Tastaturen an. Cool. Der Ralf hat es nämlich... Was hat er uns geschrieben? Er hat uns einen Link-Tipp geschickt und zwar zu einem Spiegelartikel. Da geht's um Olympus.
Um Olympus, genau. Olympus hat jetzt wohl zugeben müssen, dass sie über lange Zeit ihre Bilanzen systematisch gefälscht haben, um Verluste zu verschleiern. Und das finden natürlich irgendwelche Anleger nicht so richtig lustig.
Ja, da gab's ja irgendwie, die hatten einen neuen Chef und dann, als der angefangen hat, rumzugraben, haben sie den auch sofort wieder entlassen und dann hat der angefangen, irgendwie laut in der Presse rumzuposaunen. Also das war eine ganz, interessante Geschichte. Das, naja, jedenfalls geht's Olympus gerade nicht wirklich so richtig gut.
Ja, es geht ihnen ja offenbar schon länger nicht wirklich richtig gut, aber jetzt geht's ihnen halt auch offiziell richtig schlecht. Und das hat sich natürlich gleich auf den Aktienkurs ausgewirkt. Und da hat hier der Spiegel geschrieben, das war am 8.11., dass die Aktien wohl um 30% gesunken seien. Ich habe jetzt mal geguckt, also seit dem vergangenen Jahr zeigt mir der Aktienkurs sogar einen Verlust von über 70% an. Also die Anleger sind da gerade richtig stinkig, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht mit Olympus, weil das ja doch so richtig schlechte Sachen machen die ja eigentlich nicht, ne?
Nee, also Olympus, waren ja immer wieder mal Leute auch auf Workshops mit Olympus-Kameras und da kam immer auch feines Zeug raus. Aber tja, das ist, man sieht's ja mal wieder, die Technik alleine ist es halt nicht, sondern ja, es muss halt auch das Business irgendwie gut stimmen und so.
Irgendwie schon, ja.
Nun ja, noch so ein interessantes Thema. Ich weiß gar nicht, wo wir das her haben. Das kommt aus dem Heise News Ticker. Ich weiß nicht, hast du das gefunden?
Ich habe es zugeschickt gekriegt. Ich weiß leider nicht mehr von wem.
Also der Kunde, also im Prinzip ist es so, Kunde kauft eine 5D Mark II, hat ein rotes Pixel. Also
kennt man.
Pixel. Mhm. Kennt man ja. Hat, was war das, einen Reparaturversuch gemacht. Mhm. Und danach waren bei den Fotos das Pixel weg, aber bei Video immer noch da.
Korrekt.
Dann wurde eine erneute Reparatur abgelehnt vom Hersteller. Gesagt, das ist so, Kamera
genau,
ist innerhalb der Toleranzen.
Sozusagen.
Und dann ist er vor Gericht gegangen, hat sich einen Anwalt genommen, ist vor Gericht gegangen und hat das gewonnen.
Ja, tatsächlich.
Interessant.
Und das Spannende daran ist daran, das schreibt hier Heise, ich habe hier ein Zitat, lese ich mal vor, das Gericht bekräftigte insbesondere den Unterschied zwischen Fehlpixel beim Monitoren und denen in Bildsensoren. Das ist ja mal so eine Sache gewesen, wo man auch in Foren mal gerne diskutiert hat, weil im Prinzip ist das ja doch sehr ähnlich von der Technik, aber tatsächlich hat das Gericht da jetzt einen Unterschied gemacht. Also beim Monitor gibt es ja diese Fehlerklassen, die sind ja spezifiziert, in welcher Fehlerklasse wie viel Fehlpixel und auch welche Typen von Fehlpixeln vorkommen dürfen. Und bei Bildsensoren sagt das Gericht nun, da ist es anders. Hm. Schreibt Heise hier weiter, während in Monitoren je nach Pixelklasse Fehlpixel akzeptiert werden müssen, gilt das eben nicht für Digitalkameras. Und jetzt kommt's, insbesondere auch dann nicht, wenn die Kamerasoftware das Fehlpixel bei Fotoaufnahmen herausrechnet, diese bei Videoaufnahmen jedoch sichtbar bleibt. Es geht also tatsächlich darum, dass eben, also wahrscheinlich hätten sie es nicht so eng gesehen und der Kunde ja auch nicht, wenn bei Videoaufnahmen einfach auch rausgemappt würde, dann wäre das Problem wahrscheinlich gegessen, aber offenbar geht das bei Video nicht so ohne weiteres.
Und ja, das,
und da hat das Gericht gesagt,
geht ja, so das nicht. Kann ich mir jetzt vorstellen, so die 5D Mark II, da wurde das Video-Feature relativ quasi eigentlich fast nachträglich noch eingebaut, dass da das mit dem Wegmappen nicht geht. Ansonsten halte ich das für relativ unkritisch. Also wenn ich mir meine Hotpixel auf dem Sensor anschaue, die ich mittlerweile in 3 Jahren angesammelt habe, es ist ja dann doch so, dass wenn man viel fliegt, dass also bei jedem Flug durch die Höhenstrahlung auch Pixel zerschossen werden.
Potenziell.
Ist einfach so. Mhm. Nicht potenziell, sondern de facto. Ich habe auf meinem Sensor, ich würde mal sagen, locker 100 bis 200 Hotpixel.
Oi.
Aber du schmeißt das Ding in Lightroom, also so 100 von 21 Millionen, ne? Und du schmeißt das Bild in Lightroom und so ein Hotpixel ist total einfach zu erkennen für so eine Software. Und das macht dann Lightroom auch und nimmt einfach das Nachbarpixel drüber und fertig.
Hast du dir mal Videos angeguckt, die du damit drehst?
Ja, die fallen mir da allerdings nicht wirklich auf. Also das liegt aber möglicherweise daran, dass das halt einfach runtergerechnet wird, weil
ja, okay, du guckst es dann nicht
im Video wird ja auch die volle Sensorgröße verwendet und dann wird entsprechend irgendwas runtergerechnet oder nur jedes x-te Pixel genommen oder so. Also mir sind sie da noch nicht aufgefallen im Video. Und im Foto, ist tatsächlich so. Also in Lightroom siehst du die einfach nicht, weil der macht die dir quasi so zack on the fly weg, ohne da was zu sagen davon. Mir ist das dann erst dann aufgefallen, als ich die in einem anderen RAW-Konverter mir angeschaut habe, der das nicht tut. Und da war dann plötzlich das ganze Bild voll mit roten, blauen Pixelchen. Und das juckt mich allerdings nicht wirklich, weil, wie gesagt, das sind jetzt 100 von 21 Millionen. Vielleicht kann da mal jemand schnell die Prozentzahl ausrechnen, die Promillezahl ausrechnen. Also viel ist es nicht.
Nee, viel ist es nicht. Wenn du es beim Video nicht siehst, ist es ja auch unkritisch.
Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn du es siehst. Und deshalb ein Stück weit verstehe ich das. Also das fällt einem dann beim Video. Was mir beim Videodrehen auffällt, ist der Sensorstaub. Also wenn ich irgendwo einen Sensordreck habe, den siehst du dann teilweise beim Standfoto einfach nicht, weil er halt irgendwie im Hintergrund verschwindet oder im Bild selbst verschwindet. Aber bei Video hast du halt diesen einen statischen Bereich, der immer irgendwie auffällt, weil sich dahinter alles bewegt, aber dieser eine Bereich nicht. Also man sieht es dann ganz deutlich.
Ja.
Naja, wir linken da mal zu dem Artikel und ja. Hast du jetzt eigentlich noch den IRC offen?
Nee, habe ich zugemacht.
Hast du zugemacht, gut. Weil ich dachte gerade, du bist so ein bisschen delayed, aber.
Ich bin delayed, ich kann mal die Time Machine stoppen, die ist gerade losgegangen.
Das wäre sinnvoll. Ja.
Backup stoppen.
Ja, gut.
So sieht's aus. Ja, fand ich ganz interessant. Also wenn da jemand irgendwie Probleme hat, vielleicht mal da nach diesem Urteil suchen. Dann haben wir
was. So, was ist es mit Color Hook.
Richard Hughes oder Hux oder wie auch immer er sich ausspricht.
Hugski.
Hugis.
Was? Kleine Platine? Hugski Color Hug.
Ja, so steht das hier. Ja, genau, aber der Entwickler heißt Richard und dann
Hughes spricht man das, glaube ich. Hughes? Hughes, ich würde mal
sagen. Ja, die sollen sich einfach einen Namen nehmen, den man auch aussprechen kann, dann kann man auch Werbung für die Produkte machen.
Ja, Herr Nienke.
Ja, eben. Nicht wahr, Herr Marquardt?
Lass es mal Name aussprechen, freut sich.
Ich glaube, das ging sogar mal ganz gut. Na, wie dem auch sei. Jedenfalls kennt ihr ja diese Geräte, Spider und Color Monkey und wie sie nicht alle heißen, die man sich so auf den Monitor klatscht. Dann wird dahinter irgendwo ein Farbraster abgebildet, also verschiedene Farbflecken angezeigt. Und dann weiß das Gerät, was für eine Farbe da tatsächlich auf dem Monitor dargestellt wird. Vergleicht das eben mit der Software, weil die weiß ja, welche Farbe da hätte kommen sollen. Und errechnet daraus das Differenzprofil, erzeugt ein ICC-Profil für den Monitor und schon habt ihr einen profilierten Monitor. Und das ist ganz schön, aber diese Geräte sind ja auch verhältnismäßig teuer. So, und jetzt hat sich eben dieser Richard, wie auch immer, rangemacht und hat so ein Gerät selbst entwickelt und hat das Platinenlayout und die Software, mit der das Ganze betrieben wird, unter die GPLv2-Lizenz gestellt. Das heißt, jeder kann sich dieses Layout irgendwie runterladen und die Software auch und kann sich das Ganze selbst zusammenlöten, wenn er möchte und damit natürlich richtig Geld sparen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was die Einzelteile kosten. Die Zeit darf man da sicherlich nicht rechnen, aber das kann ja auch mal ein schönes Wochenendprojekt sein. Ja, und dann habt ihr auch eine selbstgebaute Monitor-Profilierungskiste.
Ist das wieder so ein Arduino-Projekt, oder?
Ich glaube nicht. Nee, das ist irgendwas Unabhängiges davon. Er hat allerdings hier auch geschrieben, das habe ich hier bei golem.de gesehen, also Fabian oder Markus, einer von euch beiden, hat mir den Golem-Link geschickt. Da steht hier, Zitat, sofern genügend Vorbestellungen eingehen, will er vorgefertigte Versionen des Color Hugs samt Software für etwa 70 Euro verkaufen. Da sage ich natürlich schon wieder 70 Euro, das ist dann schon nicht mehr so viel günstiger wie das Profi-Gerät. Und meine Bedenken, die ich einfach bei diesem Gerät habe, aber da mag mir sicherlich jemand aus der Hörerschaft, der das dann vielleicht mal ausprobiert, auch das Gegenteil beweisen. Die Frage ist, wie gut ist das Ding selbst kalibriert? Weil das Problem ist ja immer, da ist ein Sensor drinne, das sind nur ganz wenige Pixel, mit denen die Farbe gemessen wird, die am Monitor ankommt. Das ist auch schön, aber der Sensor selbst ist ja auch nicht immer exakt gleich. Das heißt, auch der muss erstmal richtig kalibriert werden. Da muss überhaupt erstmal eingestellt werden, was ist eigentlich weiß und was ist eigentlich rot. Also es muss erstmal einen absoluten Wert geben, gegen den dann geprüft werden kann. Und das tun eben diese Hersteller, also hier die Color Monkey Produkte und diese Spiders und so, die sind halt nach einem, wie soll man sagen, nach irgendeinem Standardgerät oder nach einem Standardwert werden die eben kalibriert und ausgemetert, sodass die eben dann möglichst präzise messen. Und diese Geräte altern in der Regel auch über die Zeit. Also die halten auch nicht ewig. Die werden dann auch irgendwann schlechter und weichen ab. Das ist dann so für uns Gelegenheitsbearbeiter oder künstlerische Bearbeiter nicht mehr wirklich relevant. Aber wer jetzt wirklich sich auf diese Werte verlässt, der muss das wirklich richtig präzise haben. Ich weiß jetzt halt nicht bei so einem Selbstbauprojekt, wie präzise diese Sensorik ist, die da eingebaut wird oder wie man die mal nullen kann, sozusagen.
Ach so, so die Standardkalibrierung quasi. Das Kalibrierungsgerät muss ja auch irgendwie kalibriert sein.
Natürlich. Ne? Du musst ja, das muss ja irgendwo an einem Master mal ausgemessen worden sein. Und wenn du jetzt einfach irgendeinen Sensor kaufst und sagst, na, ich messe damit mal, dann kannst du 100% davon ausgehen, dass du verschiedene Geräte nimmst und verschiedene Profile erhältst. Und das will man ja eigentlich genau vermeiden. Und da ist halt die Frage, wie genau kann man das damit wirklich hinkriegen? Ansonsten aber ein sehr, sehr interessantes Projekt. Und ich denke mal, für 70 € kaufen würde ich vielleicht nicht machen. Dann würde ich eher ein professionelleres Gerät nehmen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld investieren und etwas nehmen, womit ich dann auch den Drucker noch mit profilieren kann. Das geht nämlich damit auch nicht. Also nur für Monitore und auch nur für TFT-Monitore. Also wer noch Röhre hat, das geht hier mit diesem Colorhack nicht. Also ich würde eher sagen, schönes Bastelprojekt, selber löten, wenn es funktioniert, super. Bin da echt auf eure Erfahrungswerte gespannt. Aber ich bin skeptisch.
Gut.
So.
Live und auch Gerrit haben uns geschrieben zum Thema Google Plus Fotowettbewerb für Studenten. Hier steht's. Vielleicht ist es ja ein netter Tipp an die Happy Shooting Hörer. Auch Google scheint die G+ Begeisterung unter den Fotografen erkannt zu haben und veranstaltet nun einen Fotocontest. Teilnehmen an diesem wohl Studenten aus aller Welt. Als Preise winken 100-mal Samsung Galaxy Nexus Phones, 10-mal eine 2-monatige Ausstellung in einer Londoner Galerie inklusive Reise zur Eröffnung und als Hauptpreis für den Gewinner der Londoner Ausstellung eine Reise an einen Ort der Wahl, begleitet von einem professionellen Fotografen als Coach. Hier noch ein kurzer Link zu dem ganzen google.com/landing/photographyprize, P-R-I-Z-E. Da linken wir hin. Mhm. Ja, man muss 18 Jahre oder älter sein. Es dürfen nur Universitäts- oder äquivalente Studenten teilnehmen. Weiß nicht, University or Higher Education Students. Wie das genau im Deutschen definiert ist, weiß ich nicht. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2012. Und die Ausstellung ist in der Londoner Saatchi Gallery.
Ja, ja.
Hi, 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 hi.
Nur vom Feinsten hier.
Tja, also dann, aber lest euch die Bedingungen gut durch, die habe ich mir nämlich jetzt nicht durchgelesen. Es gibt ja doch den ein oder anderen Fotowettbewerb, wo man hinterher irgendwie dann so alle Rechte abgeben muss und ich will das zwar Google nicht unterstellen, aber lest euch durch, bevor ihr da irgendwie Bilder abgebt und im Zweifelsfall irgendwie die Rechte dran verliert oder so.
Ja, gut durchlegen. Lesen sollte man sich das sowieso, weil ich weiß jetzt nicht, ob es da spezielle Aufgaben gibt oder ob man alles einsenden kann. Also einfach mal reinschauen.
Genau, wir linken hin. Ich habe irgendwann, erinnerst du dich, wir haben vor, ich weiß es nicht, so gefühlten 5 bis 10 Folgen irgendwann mal über Creative Commons geredet.
Jo, haben wir.
Das ist dieses Lizenzmodell, nachdem der rechte Inhaber ja ein bisschen mehr entscheiden kann, was damit passiert und wer es benutzen darf und wer nicht und soll dann den freien Austausch fördern. Also meine Fotos zum Beispiel auf Flickr sind Creative Commons, die darf man benutzen, wenn man es nicht kommerziell tut und eine entsprechende Namensnennung und einen Link zu dem Bild setzt. Also wie immer wieder mal kommt das vor, dass jemand anfragt und sagt, darf ich benutzen? Ja klar, hier ist unter CC-Lizenz, die ist genau spezifiziert und gut. Aber die Unterstützung der Großen, ja, die ist nicht immer so ganz schnell. Manchmal dauert das eine Weile, bis mal jemand irgendwie dann sagt, na, das tun wir jetzt auch. Aber Wired.com macht das jetzt. Die haben jetzt tatsächlich sich an die CC drangehängt und alle Bilder, die von Wired.com-Mitarbeitern produziert werden, sind ab jetzt unter Creative Commons Attribution Non-Commercial. Also genau die ich gerade erzählt habe. nicht kommerzielle Benutzung ist okay, solange man einen Link zurücksetzt. Und das finde ich stark. Das finde ich gut, dass Wired an der Stelle da mal irgendwie einen Schritt vormacht und sagt, jawohl, wir machen das jetzt. Also da fallen jetzt nicht die Bilder drunter, die Wired irgendwo von Agenturen dazu kauft, aber...
Das geht ja nicht, da sind ja andere Rechte dran. Aber die sind, selbst erstellten halt.
Da sind ja auch Fotografen im Einsatz, die Bilder machen und so weiter. Und die sind ab jetzt unter Creative Commons. Hm. Coole Sache.
Sehr cool. Ja, muss ich vielleicht doch nochmal in meinen Flickr-Account rein und irgendwie alle Bilder umstellen, wa?
Also für mich war es kein Thema bisher. Das kann man irgendwo einen Default setzen und dann macht er das automatisch. Ja,
gibt es auch irgendwie ein Badge für die alten?
Mit Sicherheit. Du kannst in diesen Organizer reingehen und kannst mit Sicherheit irgendwie sagen, Lizenz umstellen. Ganz sicher.
Muss ich mal gucken.
Schau ich da mal um.
Wobei bei allen ist wahrscheinlich... Na, ich muss mal gucken. Ich guck mal. Ich wollte letztes Mal schon gucken und dann habe ich irgendwie angefangen, wieder aufgegeben. Aber immerhin habe ich die Videos schon mal alle unter CC hochgeladen, die ich seitdem gemacht habe. Das war schon mal ein Anfang.
Jo.
Guido hat uns was geschrieben. Und zwar, wir hatten ja über die Lapadoo und Lizenzgeschichte diskutiert. Übrigens, danke an euch draußen. Ne? Wir hatten ja auch um Feedback gefragt wegen Workshop, wer Interesse hätte bei Lapadoo. Da kam ja doch recht kräftiges Feedback zurück. Also offenbar habt ihr da Interesse dran. Halten wir mal im Auge, ne, Chris?
Ja, erstmal nur im Auge, weil im Moment habe ich gerade hier, ich mache ja hier die Happy Shooting Website und die Workshop-Seiten und so weiter. Da bin ich gerade ziemlich am Rödeln, so nach und nach die Sachen online zu stellen. Alles klar. Also der...
Ach siehst du, ich muss dir auch noch die Daten für Foto und Pferd schicken. Also das wollen wir anbieten nächstes Jahr. Gut. Die Viola und ich.
Schick das einfach rüber, dann mache ich
Schick
das
ich die rüber.
Der Inzikovener Workshop, der ist jetzt so ungefähr halb voll. Also cool. Das ist wirklich so bing, 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 bing reingekommen. So, richtig gut. Aber da könnt ihr euch noch anmelden, also da geht noch was. Wer früher schon mal irgendwie auf Workshop möchte und vielleicht irgendwie ja dieses Jahr noch was sehen möchte, wir machen im Dezember noch einen. Und zwar in Dresden.
Jetzt gleich ganz Anfang Dezember, ne? Ist doch bald.
3. und 4. Dezember, das ist so in 3 Wochen ungefähr. Mhm. Da kann man noch rein, wenn man möchte. Und da sind wir im World Trade Center und werden uns mit Street-Fotografie bei Nacht, bei extremen Belichtungen und so weiter beschäftigen.
Jo, Komposition natürlich und
das Übliche. Ja,
Problemlösung bei wenig Licht.
Das wird spannend.
Ja, das glaube ich auch.
Naja, und jetzt kam eben diese Lapadoo-Geschichte und da hat uns der Guido was geschrieben.
Genau, wir hatten ja diese E-Mail gekriegt, dass man bloß eine Lizenz machen sollte, weil man da Geld abgeknüpft wird und da irgendwelche Lapadoo Sheriffs rumlaufen. Lapadoo ist
Landschaftspark Duisburg, muss man dazu sagen.
Korrekt. So, und Guido schreibt, hallo ihr beiden, habe gerade die Folge 246 gehört und bei dem Beitrag über den Lapadoo ziemlich gestutzt. Ich selber wohne nur 10 Kilometer entfernt und bin häufig im Landschaftspark mit und ohne Kamera. Ich glaube, die Security kann das nicht ernst gemeint haben. Von so einer Fotolizenz für 25 Euro habe ich ja noch nie gehört. Wenn man im Lapadoo kommerzielle Shootings machen möchte, nimmt man Kontakt zu den Verantwortlichen auf und klärt die Gegebenheiten. Alles andere halte ich für Unfug. Für private Fotografen gibt es das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es ist noch kein Tag vergangen, wo nicht zig Leute mit hochwertigen Kameras, Ausrüstung und so weiter durch den Park gelaufen sind und mir ist nicht bekannt, dass jemand dort Probleme hatte. Gerade bei sogenannten privaten Sicherheitsdiensten sollte man nicht immer ohne Wenn und Aber klein beigeben und sich mit fadenscheinigen Argumenten in die Flucht schlagen lassen. Immer höflich bleiben und mal nach den Hintergründen fragen, dann stellen sich viele Einschränkungen häufig als nicht haltbar heraus.
Ich glaube, also erstmal Dankeschön, ich glaube, das war auch Gegenstand, dass es sich da um kommerzielle Geschichten gehandelt hat.
Habe ich auch so im Ohr, genau. Es ging um kommerzielle Geschichten. Ja. Und da ist genau der Punkt, wo wir auch immer sagen, also egal wo, wenn man irgendwo auf öffentlichem Gelände ist oder ja, öffentlich Gelände nicht, also, wenn du auf Gelände bist, was irgendwie eingezäunt ist oder eingerahmt ist, also ein Park, ja, oder einen Bahnhof oder so jetzt hier so ein Landschaftspark, ich meine, wo irgendwie mit ein bisschen Nachdenken schon klar sein könnte, naja, von alleine erhält er sich so sicherlich nicht. Da könnte irgendeine Organisation dahinter stecken. Da erkundige ich mal, bevor ich hier irgendwie groß meine Shootings veranstalte. Und das ist sicherlich eine schlaue Idee. Ja, also Guido, vielen Dank dafür. Und wenn wir dann Workshop machen sollten, werden wir das natürlich im Vorfeld so abklären, dass ihr auch keine Probleme habt, wenn ihr dort fotografiert mit uns.
So, und jetzt drückst du mal auf den...
Oh, ich soll auf den Knopf drücken.
Knopf.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, diese Sendung kommt natürlich auch wieder zu euch mit Hilfe unserer Sponsors, enjoyercamera.com. Und Boris, erinnerst du dich an diese Pinholes, die die haben für die Spiegelreflexkameras?
Jupp.
Die man quasi wie so ein Kameradeckel vorne drauf schraubt.
Rising Pinholes.
Genau, von Rising. Das hat dann eben, ja, es geht kein Deckel, sondern hat eben ein Pinhole. Und ich hatte ja damals so rumgescherzt von wegen, naja, das ist halt, das Problem ist halt, dass das quasi das Auflagemaß ist. Also, dass die Entfernung zwischen Sensor und dem Pinhole ist halt die Brennweite. Und das wäre dann bei Canon festgelegt auf, was sind es bei Canon, 44 mm?
Ja, also 43, Nikon, 44 irgendwas. Hm?
Bei Nikon sind es, glaube ich, Nikon S hat 34, Nikon F Bayonet 46. Also das wäre halt so die Brennweite von dem Ding. Und dann meinte ich, naja, wenn man eins hätte, was so nach innen geht, also tiefer an den Sensor ran, dann hätte man eben eine andere Brennweite.
Jo.
Entsprechend eine kürzere, also wäre es weitwinkliger.
Und letztes Mal hatten wir ja auch die Pinhole, die hatte so etwa 44, 45 Millimeter.
Richtig, und jetzt, ja, jetzt gibt's das. Das fand ich total lustig. Also die haben jetzt tatsächlich hier ein Pinhole gebaut oder so ein Pinhole-Deckel gebaut, der, ja, das ist eben nicht nur jetzt nicht mehr nur ein flacher Deckel, sondern ich pack das immer aus.
Ach, hast du auch welche?
Ja, ja.
Ich
der
auch.
Geht quasi so nach innen. Also der ist so ein Zentimeter nach innen noch gesetzt, dieses Loch. Können sie natürlich nicht unendlich weit machen, weil irgendwann kommt der Klappspiegel bei der Spiegelreflex und naja, wenn der Spiegel kommt, der knallt da dagegen und das ist nicht gut. Aber es wird auf jeden Fall ein Stück weit die Brennweite verkürzt dadurch. Also man hat mehr Winkel, ganz einfach. Und nicht nur, dass jetzt irgendwie hier alle Canon-User ganz happy sind, nein, die gibt's jetzt auch in verschiedenen Versionen für Canon EF, FD, für Nikon, für Leica, da sogar fürs M- und fürs R-System, für Hasselblad und hast du nicht gesehen, was noch alles. So, und das hat mich ja schon mal sehr gefreut, ein Weitwinkel-Pinhole. Und dann kam hier noch ein zweites zum Testen. Und dann dachte ich, jetzt hakt's aber völlig aus. Das ist das Weitwinkel-Pinhole mit Vignette.
Ja! Da habe ich mich total dran verliebt. Ich habe sie ja ausprobiert. Ich bin ja wirklich raus ins Feld gegangen und habe sie benutzt.
Ja, du bist doch eh so ein Vignettiker hier. So,
ich
so
bin ja, genau, Vignette muss also, einfach. Also das nicht ist im Prinzip, immer, aber
genau, das ist im Prinzip konstruktorisch so gebaut, dass das einfach von nach vorne noch einen etwas längeren Rand hat. Und
ja, ich habe mich ja gefragt,
der dunkelt dann den Rand etwas ab.
Genau, ich habe mich ja gefragt, wie sie das machen wollen. Und sie haben halt, dadurch, dass sie das Loch nach innen versetzt haben, in die Kamera, also in diesen Spiegelkasten hinein, haben sie vorne halt die Öffnung so, wie sagt man, konisch oder zylindrisch, wie auch immer, also konisch. Nach außen halt geöffnet, konisch
also
nach
außen geöffnet,
wie so ein Trichter, genau, damit es eben nicht vignettiert. Und das fand ich schon ganz witzig. Und dann packe ich hier dieses Weitwinkel-Pinhole mit Vignette raus und da haben sie quasi oben wieder wie so eine Sonnenlichtblende, also wie eine Streulichtblende, nochmal einen Rand dran gesetzt. Das ist also einfach von der Konstruktion her genauso gegossen. Und dieser Rand geht eben weit genug nach innen, dass er eben so gerade eben das Bild außenrum abschattet, also eben vignettiert. Und das finde ich unglaublich schön. Das Bildergebnis gefällt mir besser als das nicht vignettierte, wobei man natürlich sagen kann, bei dem nicht vignettierten kann man es in der Bildbearbeitung nachträglich draufsetzen. Aber hier hat man es eben gleich bei der Aufnahme.
Gib dem Boris nur keine Vignette, da rastet er aus. Ja, dazu kommt natürlich, dass ihr auf jede Bestellung bei Enjoy Your Camera 5% bekommt, wenn ihr unseren Geheimcode verwendet. Den findet ihr auf enjoyyourcamera.com/happyshooting. Ja, und das ist so das Weihnachtsgeschenk für den Fotogeek, der schon alles hat, so ungefähr. Ja. Also das ist klasse, gefällt mir. Und gibt's für quasi jede Kamera.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, bei den Kleinbildkameras, wenn ihr da mit Pinhole arbeitet, dann wird dieses, was ist denn jetzt eigentlich, Pinhole nochmal auf Deutsch? Lochblende. Dann wird die Lochblende so klein, dass ihr extreme Beugungsunschärfen im Bild habt. Das heißt, das Bild ist natürlich nicht mehr kristallscharf, sondern da liegt schon ein sehr deutlicher Unschärfeschleier über dem gesamten Bild. Dessen muss man sich einfach klar sein, dass man hier also wirklich eher künstlerisch rangeht oder spielerisch, will ich fast sagen, rangeht und jetzt nicht unbedingt Fotos macht, die ihr dann hinterher irgendwie bei einer Agentur oder sowas verkauft, bei einer Stockfotografie-Geschichte. Das glaube ich eher weniger. Aber es macht unglaublich viel Spaß und es ist ein völlig neuer Bildeindruck. Es ist einfach mal was völlig anderes. Und ja, wer so auf Pinhole steht, kann ich nur empfehlen, holt euch mal diese normale Pinhole und holt euch so eine White Pinhole mit Vignette und habt einfach mal richtig Spaß. Ich kann da mal die Bilder raussuchen, die ich damit gemacht habe. So also ein paar, dann stelle ich die,
stell ich die mit rein. Genau.
Ja, ja, mache ich mit rein.
Gut, also herzlichen Dank an enjoyercamera.com. Ja, der Stefan hat eine Frage.
Was fragt er denn?
Und zwar zu Lightroom. Hallo Chris und Boris, ich habe eine Frage zu Lightroom, vielleicht ist sie ja für
den Happy Shooting Podcast. Weil da hast du die Antwort.
Dann liest du mal, ja.
Genau, und zwar die Möglichkeit der Zeitstempelmanipulation einer Aufgabe in Lightroom ist relativ...
Aufnahme.
Also die Möglichkeit der Zeitstempelmanipulation einer Aufnahme in Lightroom ist relativ begrenzt. Ich stehe immer wieder mal vor der Situation, Aufnahmen von verschiedenen Kameras zusammenwürfeln zu müssen und zum Beispiel in einem chronologischen Album zu veröffentlichen. Manchmal besitzen diese Kameras unterschiedliche Systemzeiten, was dazu führt, dass die Bilder in Lightroom, in Lightrooms zeitsortierter Anzeige wild durcheinander würfeln. Kennt ihr in Lightroom eine einfache Möglichkeit oder ein Plugin, mit der ich für eine ausgewählte Anzahl von Bildern die Aufnahmezeit um zum Beispiel 1 Stunde und 21 Minuten vor- und zurück ändern kann? Ich habe nur die Einzelbildanpassung in Lightroom gefunden. Die kennt lediglich volle Stunden als Korrekturwert. Für JPEGs gibt es viele externe Tools, für RAW nur recht wenige. Am liebsten würde ich diese Arbeiten aber in Lightroom erledigen. Bin für jeden Tipp dankbar. Außer vielleicht Kameras synchron einstellen. Es geht nicht um meine Knipsen. Und sag schon mal ein ganz großes Dankeschön. Macht bloß weiter mit eurem genialen Podcast, sonst muss ich das Autofahren einstellen. Mit euch macht Asphalt endlich Sinn. 3, 2, 1, Happy Shooting. Viele Grüße, Stefan.
Das ja. Müssen wir uns als Spruch, als Motto der Sendung, mit euch macht Asphalt endlich Sinn.
Das wäre sowas für den Autoaufkleber, oder?
Genau. Also das Problem, Zeiten oder mehrere Kameras zu synchronisieren, hat natürlich nicht nur der sie irgendwo chronologisch in ein Album tun will aus mehreren Kameras, sondern ja, wenn man jetzt so einen GPS-Logger hat und dann irgendwie so GPS-Koordinaten reinmachen will, dann braucht man das unter Umständen auch. Ja, und das geht tatsächlich in Lightroom und es ist gar nicht besonders schwer, es ist nur leicht versteckt, das ist das Problem. Also, was man tun kann, ich mache es jetzt einfach mal hier, ich habe hier in Lightroom offen, ich bin in meinem Grid, also in meiner Übersicht, Bibliothek, wo man die ganzen kleinen Bilder sieht. Mach mal rechts im rechten Seitendingens da die Metadaten auf. Wenn da die Uhrzeit, die Capture Time für das Bild nicht steht, dann einfach mal oben das Pulldown auf EXIF schalten, da steht die dann. Wo ist er denn jetzt? Ich suche gerade die Capture Time. Da ist sie. So, und jetzt kannst du bei einem einzelnen Bild rechts daneben, neben der Uhrzeit, da ist dann so ein kleines Kästchen mit 3 so Linien. Da klickst du mal drauf und dann kriegst du so ein Fenster. Das heißt hier auf Englisch Edit Capture Time. So, und jetzt kann man hier verschiedene Arten der Modifikation machen. Zum Beispiel es auf eine spezifische Zeit und... Klar, das ist jetzt nur für ein Bild, aber warte, das kommt gleich, da wird es nämlich jetzt interessant. Also du kannst sagen, spezifische Zeit, also ich möchte das jetzt auf eine feste Uhrzeit Datum stellen, kannst du hier korrigieren. Oder die zweite Option, Shift by a set number of hours, also Zeitzonengeschichte, plus minus 3 Stunden oder so. Wobei das auch nicht überall auf der Welt geht, weil es gibt schon Länder, die 1/3 oder 5/3 Zeitzonenunterschied haben. Nicht glatte Nummern immer. Und soweit ist es ja richtig schön und bringt auch was. Aber was passiert ist, wenn ich mehrere Bilder alle relativ verändern möchte, also alle plus 22 Sekunden machen will? Dann markiere ich in dieser Ansicht alle diese Bilder, die ich verändern möchte. Das ist dann wieder diese typische Lightroom-Markierung mit alles ist markiert und eins ist ein bisschen mehr markiert, also ein bisschen heller. Das ist also mein Masterbild. So, und jetzt klicke ich wieder neben die Capture Time, da sieht man jetzt ja nichts mehr, weil mehrere markiert sind, da kann er nichts anzeigen, aber dieses kleine Icon, also in den Metadaten, dieses kleine Icon mit diesen drei weißen Strichen ist noch da. Wenn man da draufklickt, dann wählt man die oberste Option aus, adjust to a specified date and time, also auf eine bestimmte Zeit einstellen. Und jetzt sage ich mal, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Bild, das hat eine Erstellungszeit von 21 Uhr, 1 Minute, 0 Sekunden. Mhm. Und jetzt mache ich hier mal 21 Uhr, 1 Minute und 15 Sekunden drauf. Und dann, wenn ich jetzt auf Change All klicke, also alle anpassen, wird nicht, wie vermutet, alles auf 21 Uhr, 1 Minute und 15 Sekunden gestellt, sondern es werden alle um diese 15 Sekunden relativ verändert.
Das ist natürlich mal richtig gut versteckt.
Ich muss das ausprobieren, habe das, ja, als ich da mit, als wir da im Himalaya waren, zum ersten Mal hatte ich ja so einen Geologer dabei und dann musste ich das eben mal austesten und habe das dann mit so ein paar Testbildern gemacht und war sehr überrascht und freudig erstaunt, dass es tatsächlich funktioniert und dass man tatsächlich ja mehrere Bilder damit relativ verändern kann. Also
da hat bei Lightroom mal einer mitgedacht, weil es ist ja eher wenig sinnvoll, alle Kameras auf exakt dieselbe Uhrzeit zu setzen.
Oder alle Bilder auf die exakt dieselbe Uhrzeit. Übrigens noch ein Tipp zu dem Thema, wie man so Kameras miteinander synchronisieren kann, ohne dass man die Uhrzeit der Kameras miteinander synchronisiert. Macht einfach beide auf euren, mit euren Kameras von der Armbanduhr einer Person, wo da auch die Sekunden und Minuten und so weiter draufstehen, ein Foto. Okay? Ist egal, ob das jetzt gleichzeitig passiert oder nicht, aber ihr habt dann beide diese Armbanduhr als Referenz und wenn ihr dann in dem entsprechenden Foto und die anderen natürlich relativ verändert, diese Uhrzeit einstellt, die ihr da auf dem Bild seht, dann sind die gleich, die beiden Kameras. Oder die Bilder der beiden Kameras.
Du bist ja ein richtig schlauer Fuchs.
Das ist, ja.
Das erklärt die roten Haare.
Dafür war ich ja auch lange, lang genug in der Schule. Nee, also das, ja, Foto von Uhr machen und alles. Muss aber die gleiche Uhr sein, sonst macht es ja keinen Sinn.
So? Ja.
So, der Bastian sehr hat schön. Auch eine Lightroom-Frage, vielleicht kannst du die beantworten.
Ja, der hat eine Frage. Hallo ihr beiden. Damit
ich lese mal vor, damit du beantworten
gerne.
Darfst. Damit ihr beide nicht wieder überzieht, ja, wir sind schon knapp dabei, mache ich es kurz. Man kann, wenn man Lightroom 3 auf Deutsch benutzt, mit der Tastenkombination Man kann, wenn man Lightroom 3 auf Deutsch benutzt, mit der Tasten, nicht Kasten, sondern Tastenkombination Shift-S zwischen einer Vorher-Nachher-Ansicht wechseln. Wenn man sich im Entwicklungsmodul befindet, wird dann von der bearbeiteten Version des Fotos zum Originalfoto gewechselt. Dabei wird das Bild im Vollformat dargestellt und nicht im geteilten Modus wie bei der Taste Y. Nun meine Frage, ich habe Lightroom 3 auf Englisch umgestellt. Meine Freundin und ich teilen uns den Rechner und sie spricht kein Deutsch. Und dort sehe ich, dass man einfach mit Backslash zwischen beiden Versionen umschalten kann. Die zweigeteilte Vorheransicht mag ich nicht so. Da ihr Lightroom ja anscheinend auf Englisch benutzt, kennt ihr vielleicht einen Trick? Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße aus Toronto.
Jo, und die Frage habe ich erst überhaupt nicht kapiert, weil...
Ich kapiere die auch nicht.
Wie du ja, Bastian, schon rausgefunden hast, mit dem Backslash geht es. Das heißt, wenn du auf Backslash drückst, schaltest du halt diese Ansicht um. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du dich vielleicht fragst, wenn du an einem Macintosh sitzt, oder kurz an einem Mac, wie du denn da überhaupt den Backslash erreichst. Und das
mit einer deutschen Tastatur vielleicht sogar noch.
Mit einer deutschen Tastatur vielleicht sogar noch, wo das nämlich nicht aufgedruckt ist. Und das ist wieder etwas tricky. Über der 7 siehst du ja den normalen Slash, also den Strich, der nach rechts geht. Wenn du jetzt mit der Alt-Taste auf die 7 drückst, dann kriegst du den Pipe, also den geraden Strich. Der ist dann so 45 Grad quasi nach links gedreht und damit ist der Strich gerade. So, und wenn du jetzt den links gekippten Strich haben willst, den Backslash, dann machst du Shift-Alt-7.
Ja, ne? Schön.
Also mit Shift-7 hast du den normalen Slash, mit Alt-7 hast du den Pipe und mit Shift-Alt-7 hast du den Backslash.
Ich mach's ja noch anders. Ich habe ja eine deutsche Tastatur, aber ich wechsle immer wieder die Tastaturbelegung.
Das kann man auch machen, ja. Du kannst ja beim Mac einfach in den Systemeinstellungen verschiedene Tastaturen dazu holen. Das geht irgendwo, glaube ich, im Ländereinstellungen. Da kann man sich irgendwie einstellen, welche Tastatur man so haben will. Und dann kann man sich die auch oben rechts in der Menüzeile immer anzeigen lassen. Da habe ich auch so eine deutsche Flagge und eine amerikanische Flagge. Da kann man sich das Layout umstellen. Ganz und genau. In dem Menü kann man sich auch so eine Bildschirm-Tastatur-Anzeige einblenden lassen und dann kriegt man so ein Mini-Tastatur-Layout eingeblendet und wenn man dann halt so eine Modifizierungstaste wie Command, Alt, Control, Shift drückt, dann sieht man auch immer, welche Tasten gerade wo sind.
Jo. Sehr schön. Oh, hier ist eine Frage von Ricardo. Hallo, liebes Happy-Shooting-Team. Ich habe eine kleine Frage und zwar würde ich mir gerne für zu Hause ein paar Blitze kaufen und damit Porträts auszuleuchten. Studio-Blitzgeräte sind mir zu teuer und vor allem zu unflexibel, daher würde ich eigentlich Systemblitze bevorzugen. Ich habe schon einen 430EX2 von Canon, bin mir jetzt aber gar nicht sicher bei folgenden Dingen. Reichen insgesamt 2 Blitze oder brauche ich doch eher 3?
Moment, lass uns die Dinge einfach der Reihe nach abarbeiten.
Gut, braucht er 2 oder 3 Blitze?
Meiner Meinung nach braucht er überhaupt erstmal einen.
Richtig.
Also ich würde dir tatsächlich raten, Ricardo, fang erstmal wirklich mit einem Blitz an und versuch das Licht zu verstehen. Das kriegst du raus durch Trial and Error, durch Nachlesen. Ich kann dir da sehr ans Herz legen, die Seite strobist.com. Da gibt es das 101 des Strobist. Das sind ganz viele Übungen und Anleitungen, wo du über Lichtform, Lichtleistung, die Abnahme der Lichtintensität mit der Entfernung und das Spiel damit lernen kannst. Das würde ich empfehlen. Bevor du nicht verstanden hast, was das eine Licht tatsächlich tut, würde ich dir nicht empfehlen, ein zweites oder gar ein drittes Licht aufzubauen, weil das endet eher im Chaos oder im Glückstreffer. Also wirklich erstmal eins. Wenn du das verstanden hast, holst du einen zweiten dazu und dann ist es relativ easy, auch noch ein drittes, ein viertes, ein fünftes aufzubauen, weil dann weißt du irgendwann wirklich, was du tust.
Außerdem wird das gerade schon an einigen Ecken recht populär, diese One-Light-Setups. Also da gibt es eine ganze Menge an guten Webseiten, die haben auch da so ein bisschen was über diese One-Light-Setups erzählen. Man kann mit einem Licht unglaublich viel machen.
Also viele ganz, ganz bekannte und ganz große Fotografen benutzen auch tatsächlich nur einen Blitz. Also sei es aus Mobilitätsgründen, wenn du eben so ein großes Blitzlicht mitnimmst, dann hast du eben vielleicht eins dabei. Oder sei es, weil du eben zum Beispiel nur mit der Sonne arbeitest, da hast du auch nur ein Licht. Klingt jetzt banal, aber ist tatsächlich so. Man muss das wirklich erstmal verstehen, was da passiert und dann kann man es auch wirklich anwenden. An dieser Stelle vielleicht ein kleiner Plug. Ja? Wir haben ja dann nächstes Jahr auch in Nordheim wieder einen Lichtworkshop. Schaut mal rein auf happyshooting.de/workshops und es kommt dann auch das Foto- und Pferdthema. Da wird es eben gemeinsam Reiten geben für den einen Partner und Fotografieren für den anderen Partner. Könnt ihr euch aber auch einzeln anmelden. Und den Fototeil, den werde ich diesmal auch sehr aufs Licht lenken.
Da kam übrigens eine HS-Frage, nur so zwischendrin. Wir machen gleich weiter mit der Studio-Blitz-Frage. Oder mit der Blitzfrage, wann wir denn die weiteren Workshop-Termine für 2012 bekannt geben würden. Die sind bekannt. Ihr könnt auf happyshooting.de/workshop gehen. Da stehen schon alle Termine für 2012 drin. Die sind nur noch nicht alle buchbar.
Genau, bis auf der eine, ne?
Bis auf Inzighofen sind die noch nicht buchbar. Also Dezember, Dresden ist buchbar. Inzighofen im Juli nächstes Jahr ist buchbar. An den anderen arbeiten wir, das dauert wie gesagt noch ein bisschen, dass die werden so sukzessive Stück für Stück online gehen mit Bestellformular und ich hoffe mal, dass ich das noch irgendwie deutlich vor Weihnachten schaffe, so, ne?
Ja, klar.
Weihnachtsgeschenk klar. Und so.
Ne? Foto und Pferd wird 2012 im September stattfinden, gleich das erste Wochenende, es ist glaube ich direkt der 1.2. irgendwie sowas in der Größenordnung.
Ja. Aber jetzt zurück zu Ricardo.
Jawohl.
Zweite Frage. Kann ich den 430EX2 mit Blitzen von anderen Herstellern kombinieren? Vor allem wegen der Lichtfarbe. Die sollte ja bei allen gleich sein, damit es kein Mischlicht gibt.
Ja, das ist anzuraten. Da kann ich jetzt nicht wirklich aus Erfahrung reden. Ich habe natürlich schon mal gemischt und zwar ich habe ein 550EX von Canon und da habe ich durchaus mal Nikon SB26 mit dazu genommen oder auch einen ganz alten Blitz, so ein Vivita. Da hatte ich jetzt wirklich keine Probleme feststellen können. Allerdings habe ich die Bilder ohnehin relativ kräftig bearbeitet. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn du wirklich was Farbverbindliches machen willst, ob das die schlaue Alternative ist. Da spielt dann aber auch rein, dass die Lichtfarbe mit dem Altern der Blitzgeräte ein bisschen variiert. Aber das sind alles solche Nuancen. Ich glaube, über die brauchst du nicht wirklich einen Kopf machen.
Ich denke auch so eine ganz, also du hast ja dann, selbst wenn die ein bisschen auseinanderlegen, keine so keine so eine gnadenlose Mischlichtsituation wie jetzt Kerze und Leuchtstoffröhre, richtig, sondern sie liegen extrem nah beieinander, trotz allem.
Ja, es ist alles so Tageslichtcharakter, aber wie eben Tageslicht auch, es schwankt halt. Aber das wird nicht so heftig sein, dass es für den normalen Alltag auffallen wird. Ich meine, natürlich hast du auch hier mit One-Light-Setup erstmal einen Vorteil, weil da hast du das Problem erstmal ganz elegant umgangen. Aber wenn du dann ein zweites Licht als Aufheller oder sowas nimmst, wird dir das, vermute ich, wie gesagt, habe noch keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, nicht so stark auffallen. Eher gut aufpassen würde ich beim Kombinieren, was die Technik angeht. 430 EX2 ist ja ETTL-2-fähig. Das heißt, du kannst das Ding mit deiner Kamera fernsteuern, wenn du einen Master auf der Kamera haben solltest. Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Kamera hast. Oder wenn du eben dir einen Master da drauf schnallst, gibt ja diesen, wie auch immer heißt, von Canon, dieser Infrarotauslöser oder eben einen teuren Blitz von Canon als Master. Dann kannst du den fernsteuern und solche Geschichten machen wie Blitzen auf zweiten Vorhang oder Highspeed-Synchronisation und so etwas. Und das kriegst du unter Umständen mit den Mitbewerbern dann nicht in Einklang. Von Metz soll es wohl was geben, was funktioniert, aber da lege ich jetzt immer so meine Hand nicht für ins Feuer.
Gut, dann ja, schreibt er weiter, welche Funkauslöser sollte ich verwenden?
Gut, damit ist er von ETTL2 wahrscheinlich sowieso mal weg, weil wenn er ETTL2 verwenden möchte, dann kommen da eigentlich nur diese ganz teuren Pocket Wizards in Frage, diese TT1 und TT5 Geschichten. Das sind meines Wissens derzeit die einzigen Funkauslöser, die wirklich TTL übertragen. Willst du wahrscheinlich nicht, weil du willst auch Geld sparen. Also würde ich dir dann tatsächlich empfehlen, wenn du mehrere Blitze brauchst, eher günstige Blitze zu nehmen, nämlich manuelle Blitze. Yongnuo wäre da so ein Tipp. Und Funkauslöser würde ich dann wahrscheinlich auch in der Preisklasse bleiben und würde mir die Yongnuo, und zwar die RF602 anschauen. Warum die 602 und nicht die 603? Weil die 602 unten noch ein Stativgewinde haben und du sie so sehr einfach auf Lichtstative schrauben kannst. So. Und sie sind günstig. Ja.
Jetzt bin ich schon wieder abgelenkt. Ich habe gerade kurz Chatroom geguckt, ob es dir gut steht, aber denen geht's gut. Dann schreibt er noch, Budget für Blitze, Funkauslöser und Lichtstativ sowie Lichtformer liegt bei etwa 400 Euro.
Ja, da geht einiges.
Also wie gesagt, du brauchst am Anfang erstmal einen Auslöser mit Sender und Empfänger. Wo liegt der ungefähr? 30, 40 Euro? Weiß ich nicht,
irgendwo zwischen 30, 60 Euro.
Ja, dann den 430X hast du ja schon, oder?
430X hat er.
Gut. Lichtstativ, ja, auch nicht teuer. Lichtformer, auch nicht wirklich teuer. Also da kannst du einen Schirm oder eine Softbox oder sowas. Da bist du deutlich unter 400 Euro für den Anfang und den Rest legst du auf die Seite und wenn du dann die One-Light-Setups mal hast, dann kannst du einen zweiten Blitz dazu kaufen.
Jupp, und das muss dann auch kein teurer Canon-Blitz sein.
Coole Sache. Der Jörg hat einen Nachtrag geschickt. Und zwar war das ja irgendwie diese Geschichte mit diesen bunten Flecken, das Bild mit dem Frosch, glaube ich.
Grashüpper oder Heuschrecke oder sowas. Grashüpper oder
Heuschrecke war es, genau. Moin, kaum aus dem Urlaub zurück sehe ich meine Bilder bei euch. Der Tipp mit Adobe Labs war Gold wert. Das Problem scheint wohl bekannt zu sein. Ein Mitarbeiter hat auch eine neue Version der Presets auch für die D3 und D300 veröffentlicht.
Aha. Da schickt er gleich einen Link mit.
Mit dieser Version ist das Problem jetzt gelöst. Warum sie es nicht ins Release geschafft haben, ist mir aber ein Rätsel. Ja, uns auch. Vielleicht ist es ja auch für andere interessant. Ich habe es auch als Kommentar an die Folge angehängt. Vielen Dank, Jörg.
Ja, super.
Coole Sache.
Sag ich ja. Adobe Labs, das lohnt sich. Also die lesen da durchaus auch mal mit. Wobei, das scheint irgendwie schon so ein abgetrennter Bereich zu sein bei Adobe. Also Adobe Labs scheint irgendwie so quasi von der einen Personengruppe betrieben zu werden, wenn das mal nicht sogar nur einer ist. Also es sind wohl schon ein paar mehr, aber das, was die sich da raussuchen und lösen, das hat nicht unbedingt mit dem zu tun, was die Produktmanager dann in das endgültige Produkt packen. Also man kann gespannt sein.
Na gut.
Hauptsache, so, es gibt Lösungen.
Roland
hat uns was geschickt und zwar schreibt er, hallo Happy Shooter, erst einmal Kompliment für euren Podcast, weiter so. Ich bin immer gespannt, was für neue Themen ihr wieder gefunden habt. Ja, nicht nur wir, sondern auch ihr findet die Themen und schickt sie uns, das finden wir ja auch ganz klasse. Ja, er schreibt weiter, und eure kollegialen Neckereien immer, zitze. Für mich Podcast Nummer 1. Welche Neckereien meint er denn?
Was denn? Wir sind doch ein Herz und eine Seele.
Natürlich.
Ist doch,
ich also verstehe das auch nicht.
Boris, lies doch mal weiter, bitte.
Sehr gerne, Chris. So, nun ist genug gelobt, Zwinker. Ich habe da etwas beim Herumstöbern im Netz gefunden, was ein
Moment, Mast. Moment. Du liest Smiley als Zwinker vor?
Das ist ja so ein Zwinker-Smiley. Das macht Siri doch auch, oder nicht?
Nee, sagt Siri Zwinker?
Du musst dir mal eine SMS vorlesen lassen. Dann kommt zum Beispiel,
das erste Mal, dass ich jemand höre.
Dann kommt da zum Beispiel auch so missbilligend oder sowas.
Nein.
Doch.
Ach du meine Güte.
Schick dir mal ein paar Smileys und lass dir das von Siri vorlesen. Ja, also, ich habe etwas beim Rumstöbern im Netz gefunden, was ein Must-Have ist für Fotobegeisterte. Schaut mal den Link. Und da gibt's einen store.adamelmakias.com. Packen wir halt in die Shownotes hier zur 247. Ja, und was ist da zu finden? Da sind Armreifen zu finden. Und zwar Armreifen im Look von Objektivringen.
Ja, also die kann man, glaube ich, nicht aufs Objektiv drauf tun, aber da sind so wie diese, diese Kunststoffarmreifen, diese Gummiarmreifen. So. Und die sind halt jetzt entsprechend angemalt und bedruckt mit den mit Millimeterangaben und irgendwelchen, so sieht halt nach Kamerazeug aus. Mhm. Gibt's auch mit dem roten Ring.
Fand ich doch irgendwie ein schönes Geschenk für den Fotografen, der sonst schon alles hat oder so, oder für die Fotografin.
Gibt's die Nikon-Version, die Canon-Version und ja, nee, das ist ja der Hammer.
Das ist eine schöne Idee, ne?
Finde ich gut. Linken wir in den Shownotes auf happyshooting.de, Folge Nummer 247.
Genau. Und was wir da auch verlinken, ist es der folgende Linktipp von Henning. Und da habe ich ja mal richtig Bauklötze gestaunt. Er schreibt hier, hallo ihr zwei beiden. Hab hier mal einen Link für euch für die nächste Show. Menschen stellen auf Fotos berühmte Bilder großer Künstler nach. Ein guter Weg, die eigene Kreativität zu fördern, indem man eben einfach mal Dinge kopiert und feststellt, ach ja, so kann man das ja auch machen. Hier der besagte Link. Das ist ein Link nach www.boom.com. Macht weiter so, viel Spaß noch bei der Show, lieben Gruß Henning. Joa. Und da muss man ein bisschen Geduld haben, wenn man diese Seite öffnet, weil da kommen unglaublich viele Fotos untereinander.
Nee. Du musst Geduld haben, weil du so eine langsame Leitung hast. Ich habe die vorhin aufgemacht. Die kam ganz flott eigentlich.
Na, ganz toll.
Da muss man etwas.
Dann kannst du mir auch erzählen, total, was da so zum Beispiel zu sehen ist, wenn du die so schnell aufmachen kannst, Herr Marquardt.
Man sieht halt bekannte Bilder, nicht nur Gemälde und Fotos, die denen gegenübergestellt sind, aber nicht nur, sondern auch teilweise alte Fotos, die neu aufgedingt sind. Also hier zum Beispiel die Venus von Milo wäre so ein Ding, die dann eben als Foto nachgestellt wurde.
Ja, oder hier
Louis Simon.
Wie heißt das Bild mit dem Poeten? Heißt das nicht einfach nur der Poet, wo dieser Regenschirm in der Decke hängt? Das haben sie irgendwie auch nachgemacht. Oder Dichter? Der Dichter?
Spitzweg. Edward Hopper, Bilder und so weiter. Also eine ganze Menge an bekannten Szenen, die einem irgendwie entweder als Bild bekannt sind oder halt als Foto. Ich glaube, das eine ist, genau, das war der arme Poet von Karl Spitzweg.
Der arme Poet, danke.
Ich glaube, das eine ist sogar eine Szene aus dem Film oder sowas, die dann nachgestellt wurde. Also ganz,
ganz viel unterschiedliches Sachen. Zeug.
Magritte, alles mögliche. Also macht Spaß,
da mal
reinzugucken.
Besonders lustig finde ich so die Szenen, wo auf dem Originalgemälde eine nackte Frau zu sehen ist und auf dem Foto hat sich dann ein nackter Mann bemüht, weil sie wahrscheinlich keine Frau gefunden haben, die sie getraut hat. Und da haben sie streckenweise ganz intelligente Lösungen gefunden.
Also hier ist zum Beispiel ein Van Goghsches Selbstporträt, was dann tatsächlich der Typ sieht aus wie Van Gogh auf dem Foto. Kannst du nichts sagen. ist gut. Also sehr schön. Macht Spaß, da mal zu stöbern. Und ja, die Seite ist tatsächlich sehr, sehr lang. Ich weiß ja nicht, hier, Cartier-Bresson. Da hat er doch tatsächlich jemanden über die Pfütze hüpfen lassen.
Genau, dieses Pfützenhüpfbild ist auch mit verwurstet. Ich glaube, gleich zwei oder drei Versionen.
Ich weiß es nicht, ob die alle von einem kommen oder nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass...
Naja. Das weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht.
Egal, also es ist auf jeden Fall spaßig und eine riesengroße Seite. Also es könnte schon sein, dass er ein bisschen langsam lädt.
Aha.
Auch.
Aha.
Aber hier nicht. Aber hier nicht. Nee, jetzt ohne Scheiß, die ist ja flott. Deshalb bin ich ja auch der streamt, ne?
Ja, das ist auch sinnvoll so. Sag mal, bevor wir zum neuen Hörer kommen, wollen wir mal in die Medien gucken?
Wollen wir mal in die Medien gucken?
Ich habe ja auf Twitter zum Beispiel von Habitur eine Frage, was wir von Adobes neuen Upgrade-Regeln halten.
Ich kenne den noch gar nicht.
Hast du noch nicht gelesen? Das geht jetzt darum, dass du deine vergünstigten, wie auch immer, also die günstigeren Update-Preise nur noch bekommst, wenn du auf die genaue Vorgängerversion updatest. Also,
ach nee.
Wenn du jetzt dann zum Beispiel Photoshop 6 haben wolltest, wenn es rauskommt, gilt der günstige Preis nur, wenn du Photoshop 5.5 hast. Wenn du jetzt also Versionen überspringst, dann musst du halt den vollen Preis bezahlen.
Ich sag da nichts dazu, sonst muss ich mich nur aufregen.
Ich sag dazu, dass ich das scheiße finde.
Also, ich meine, speziell hier im schönen Europa, wo die Softwarepreise für Adobe Software teilweise mehr als 100% teurer sind, also doppelt so teuer wie in den USA, finde ich das schon heftig. Also darum freue ich mich auch so ungemein, dass zum Beispiel der Pixelmator für seine, was kostet er, $60 oder so, immer mehr zur Photoshop-Alternative heranwächst und zum Beispiel auf meinem MacBook Air habe ich auch kein Photoshop mehr drauf, sondern da benutze ich den Pixelmator.
Jo. Wer mehr möchte, als was Pixelmator kann, ich habe einen Tipp bekommen, der möge sich mal Fotoline anschauen, also mit PH geschrieben, fotoline.com wahrscheinlich, weil das Ding kann dann auch schon so 32-Bit-Geschichten und also sehr viel Zeug, was eben Photoshop auch kann und ich glaube CMYK kann es auch und so. Also Fotoline soll auch sehr, sehr mächtig sein, wenn auch nicht besonders hübsch, aber eben sehr, sehr mächtig. Wäre dann auch ein Tipp wert.
Jo, gut. Weiter, nächstes Thema, sonst kriege ich hier noch eine dicke Ader am Hals oder so.
Ja, M. Jüttner hat keine Frage, aber einen Hinweis auf dieses Video. M. Jüttner, das ist schlecht, weil während der Show kann ich jetzt nicht auf irgendein Video klicken und auf ein Making-of.
Ja, das ist auch klasse. Ich meine, das Problem ist natürlich, auf Twitter hast du nur irgendwie 140 Zeichen und wenn man da jetzt zwei Links reinpackt und noch eine Erklärung dazu, dann kommt da hinten halt irgendwie kommen zwei gekürzte Links raus und dann steht da keine Frage, aber Hinweis auf dieses Video und das Making-of dazu, eventuell noch unbekannt. Ja, sorry, das können wir so während der Folge leider nicht machen. Da wäre vielleicht dann Google Plus besser, da kannst du länger schreiben und kannst auch eine kleine Erklärung dazu genau, schreiben.
Ganz kurz schreiben, was da zu sehen ist. Der Nordjung fragt, Focus and Recompose, was ist denn zu beachten? Ab welcher Entfernung zum Subjekt ohne Schärfeverlust anwendbar? Danke. Ja, also das kannst du ja mit dem DOF-Rechnern einfach mal ausrechnen. Wenn du dir die Mühe machen willst, dann guckst du einfach mal, welche Winkelbewegung du denn so machen würdest theoretisch und inwieweit sich die Entfernung zum Motiv verändert. Und wenn das über den Rahmen deiner eingestellten Schärfentiefe hinausgeht, hast du ein Problem. Ich bin da etwas mutiger und mache es einfach, wenn ich nicht im direkten Nahbereich arbeite. Also sagen wir mal bei normalen Porträts, ja, da arbeite ich selten jetzt irgendwie mit Blende 1.8 oder so und mache dann noch einen Recompose. Da habe ich eher mal so Blende 4 oder sowas, weil ich dann den ganzen Kopf scharf haben möchte. Und da spielt das überhaupt keine Rolle. Also da ist mir noch nie irgendwie aufgefallen, dass ich irgendein Bild deswegen hätte wegtun müssen. Wenn du jetzt aber ganz nah rangehst, also mit dem Objektiv wirklich ganz dicht an dein Subjekt rangehst und dann mit einer sehr offenen Blende womöglich noch arbeitest und das machst, dann wirst du das schon sehen im Bild, dass der Schärfepunkt nicht mehr da ist, wo er hingehört. Und da empfehle ich dann einfach, den richtigen Fokuspunkt zu wählen oder den, der möglichst in der Nähe sitzt. Kannst dann immer noch einen Fokus und Recompose machen, aber dann vielleicht nicht mehr mit dem mittleren Sensor. Probier es einfach mal aus, was da für dich am besten funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, mit dem Objektiv bei der Brennweite und der Blende ab der Entfernung macht das keinen Sinn mehr. Das wird jetzt hier mathematisch werden.
Gut.
Canon Shooting fragt, was der Status bei deiner Lochkamera ist.
Die Marquardt International Pinhole, die ist über den Sommer ein bisschen eingeschlafen, und zwar hat mein Metallwerker, ja, der ist quasi überschüttet worden mit gut bezahlter Arbeit, und von mir ist es nur so eine mittelbezahlte Arbeit. Nee, der hat einfach einen Großauftrag bekommen und hat dann gemeint, ob es vielleicht okay wäre, wenn ich noch ein bisschen, naja, und so ist es halt nun mal. Ich war im Sommer eh unterwegs mit den Workshops, da ging es leider nicht so vorwärts, wie ich das wollte. Wir arbeiten dran, also die ist nicht tot, die dauert, manche Sachen müssen halt reifen und gedeihen mit der Zeit dann irgendwann. Irgendwann kommt sie dann ganz plötzlich und dann macht und dann mach ich groß, dann rühre ich groß die Werbetrommel und so weiter, aber ich bin noch dran, also die ist nicht tot, die ist nur etwas auf einem langsameren Gang, aber... Das ist schon ein wichtiges Projekt für mich.
Es ist ja auch ein deutsches Projekt und wird in deutscher Gründlichkeit gemacht. Da wird nicht gehudert und geschudert.
Gehudert?
Genau. Nicht hudele, nicht schudere, wie auch immer.
Gut. Border Hype. Wie kommt's, dass Happy Shooting nun doch live geht? War bisher doch eher ein umstrittenes Thema. Great Surprise. Naja, unser Hörer...
eigentlich nicht.
Unser Hörer Brüsseltier, René war er, glaube ich. Hat uns so mit ein paar guten Links ausgeholfen. Nee, bisher war das immer ein bisschen ein Problem der Bandbreite, weil der Boris von sich aus kann da nichts streamen, der nimmt auf, aber der kann nicht irgendwie einen Stream raushauen, sonst bricht alles zusammen. Und ja, so einen Streaming-Server aufsetzen ist ja auch nicht ganz trivial, und nachdem wir aber diese Klippen umschifft haben, ach, naja, machen wir es mal als Experiment, und das funktioniert ja ganz gut. Also ja,
wir haben ja inzwischen einen etwas potenteren Server, das hatten wir damals zum Beispiel noch nicht. Da hätten wir es auf unserem Server gar nicht laufen lassen können, weil der wäre dann wahrscheinlich wenn 10 Leute zugehört hätten, wäre der irgendwann mal eingebrochen.
Genau, also da können wir jetzt mittlerweile schon ein bisschen was draufwerfen auf den Server. Also hier hatten wir als Peak jetzt heute mal 41 Hörer, da gähnt der Server nur, also können durchaus noch... könnte noch der ein oder andere mehr zuhören. Können
noch zwei mehr, genau.
Funktionieren, ja. Also ich glaube, der Test, den die gefahren haben, das sind Icecast-Server, der Test, den die gefahren haben, der hatte so irgendwie viele tausend Hörer, und das war trotzdem noch okay. Jo. Geht eigentlich dann nur noch an die Bandbreite. Auch die Bandbreite ist okay. Also ihr könnt ruhig noch ein paar Leute mitbringen.
Helios 03. Sichern nach Beenden von Lightroom dauert extrem lange. Müssten da nicht nur die Änderungen im Katalog gesichert werden? Gibt's da Abhilfe?
Also er macht ja mehrere Sachen. Du kannst, ich habe bei mir Lightroom so eingestellt, dass er mir beim Beenden von Lightroom vorschlägt, ihn zu sichern. Und da gibt es aber auch so einen Skip-Knopf, um das zu überspringen.
Macht er bei mir auch nicht jedes Mal, sondern ich habe das irgendwie eingestellt, dass er das jede Woche oder sowas einmal macht.
Bei mir jedes Mal, und ich skip's dann halt ganz oft. Und wenn ich was Gewichtiges getan habe, wo ich sage, naja, da will ich jetzt eine Sicherung davon haben, dann sage ich, mach doch mal. Und dann geh ich weg. Ich meine, dann kann das in Ruhe Daten sichern. Du hast aber auch noch zwei Möglichkeiten, die du ankreuzen kannst. Einmal die Test Integrity Before Backing Up, also da wird die Katalogintegrität getestet. Und das Optimize Catalog After Backing Up, also dass der Katalog nach dem Backup nochmal optimiert wird. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die auch nicht ganz ohne sind. Also im Zweifelsfalle lass doch mal die Optimierung weg und guck, ob das dann irgendwie deutlich schneller geht. Für mich ist es relativ egal, weil, wie gesagt, soll der Rechner doch.
Ja, vor allen Dingen hat Lightroom das jetzt extra so geändert, dass diese Abfrage beim Beenden kommt. Früher war es so, dass es beim Starten vom Lightroom kam, und da hatte man nun echt keinen Bock, ein Backup erstmal zu machen, weil man wollte jetzt arbeiten. Deswegen hat man Lightroom gestartet. Beim Beenden sehe ich das auch inzwischen völlig unkritisch, weil beim Beenden, ich bin fertig mit der Arbeit, ich will sowieso weg oder irgendwas anderes machen, und dann lasse ich ihn halt tun. Das ist mir eigentlich relativ egal. Also er ändert dann nicht nur die letzten, er speichert nicht nur die letzten Änderungen, das ist ja kein Speichern, sondern es ist ja wirklich ein Backup. Das heißt, die Datenbank wird gesichert in ein Backup-Verzeichnis, und wie Chris gerade schon gesagt hat, es wird dann eben auch die Integrität der Datenbank geprüft, was ich durchaus für wichtig halte, denn das ist eine ziemlich simple SQL-Datenbank, die kann durchaus auch mal crashen. Das macht also schon Sinn, das zu tun. Und die Optimierung kann durchaus die Zugriffe, also die Suchen zum Beispiel, die Filter auch beschleunigen. Gerade wenn sehr, sehr viele Bilder drin sind, Massenimports gemacht werden, massenhaft Daten wieder rausgelöscht werden, dann sollte man ab und an schon mal so eine Optimierung fahren.
Ja, Herr Canon Shooting ist auch ein alter Workshop-Bekannter. Schreibt ein Tipp, ich habe mir seit kurzem ein Abo bei Foto.tv zugelegt. Kostet zwar was, ist aber toll. Gut.
Ja, geben wir gerne weiter.
Brauers Jan fragt, besitze eine Canon EOS 1000D und habe in letzter Zeit ein Problem mit dem Autofokus. Ist das altersbedingt? Neue Kamera fällig?
Die 1000D ist ja jetzt noch nicht wirklich alt.
Da würde ich jetzt mal, wenn dann mal mit einem anderen Objektiv versuchen und falls das nichts bringt, dann ist das immer noch eine Frage, ob man da irgendwas reinigen kann.
Eventuell
muss
sie nur gereinigt werden, ja.
Also unter Umständen den Spiegel putzen oder so, aber das solltest du nicht selber machen, sondern...
Ja, also die Kontakte einfach am Bajonett mal reinigen, das ist häufig ein Problem. Also es sind ja Kontakte am Objektiv und an dem Bajonett, an der Kamera, da einfach mal reinigen. Also einfach mal Staub abputzen oder mit so einer Benzinlösung vorsichtig abputzen, trocknen lassen. Mhm. Das mal ausprobieren, wenn das nicht hilft, dann vielleicht einfach mal zum Service bringen und mal zeigen. Dann werden die das reinigen und dann geht das bestimmt wieder.
So, auf Google Plus ist die Frage von Marco Schmidt. Was haltet ihr von dem teuersten Foto aller Zeiten? Ja, der Andreas Gursky hat ein Bild für, das wurde jetzt versteigert, für 4,3 Millionen Dollar, glaube ich. Tatsächlich das teuerste Foto aller Zeiten. Ich werde nicht hier diskutieren, wie der Kunstmarkt funktioniert. Und das ist eine ganz, ganz eigene Welt, dieser Kunstmarkt. Und aus welchen Gründen jetzt Bilder... Da, also man kennt das ja, weißt du, da guckt man sich was an und das Bild ist tatsächlich ein sehr schlichtes Bild. Das hat also, das ist was anderes und das gucken sich sicher viele an und sagen, na, das könnte ich ja auch machen. Ja, aber ich habe da nicht für 4,3 Millionen verkauft, ne?
Also das ist bei Kunst übrigens oft so, dass wenn man es sieht, sagt, das kann ich auch. Das Problem bei Kunst ist nicht zu sagen, das kann ich auch oder das könnte ich auch, sondern vorher zu sagen, das mache ich auch. Also die Idee ist ja oft schon,
Wir reden da, also ich meine, ich will es gar nicht rechtfertigen, aber wir reden da natürlich von einer, ich glaube, eine Serie von 8 Bildern, die in allen möglichen Kunstmuseen hängen. Allein das treibt den Wert natürlich schon nach oben.
Ja, es ist einfach diese Vermarktung und, von's Ganze. Wenn du erstmal einen Namen also hast und...
Der Kunstmarkt...
wir wollten nicht über den Kunstmarkt diskutieren.
Ist eine andere Welt und... wer da nicht drin
steckt. Mit ganz eigenen Regeln.
Also deshalb, ich halte gar nichts davon. Ich will es nicht, ich werde es nicht werten wollen.
Meine Fotos können übrigens auch für 1 Million gekauft werden. Kein Problem. Ja, wer da also Interesse hat, der sucht sich einfach irgendeins meiner Fotos aus. Kontoverbindung wird dann bekannt gegeben. Machen wir. Kein Problem.
Das ist ja ein Schnäppchen.
Ja.
Was für ein Schnäppchen. Gerrit Garb, was? Ach nee, Martin Pitzel, wie ist euer Objektivpark zustande gekommen? Wie viele Objektive gekauft und dann geschaut, welche man oft verwendet? Freunde, Fotografen, Tipps, Reviews? Uch, das ist ein langer Prozess, ein langer, langer Weg.
Ein langer, steiniger Weg. Obwohl, nee, so steinig war der eigentlich gar nicht. Also, ich habe mit dem Kit-Objektiv angefangen, das bei der 350D dabei war. Da war das 18 bis 55 dabei. Habe da sehr lange mit gearbeitet, habe das kennengelernt in- und auswendig und wusste dann relativ schnell, was mir fehlt. Nämlich zum Beispiel eine Blende, vor allem eine konstante Blende. Das heißt, wenn ich zoome, dann wollte ich eben keinen Kompromiss eingehen und plötzlich andere Belichtungszeiten haben oder ähnliches. Also war klar, ich will irgendwas haben mit durchgehender Blende. Und dann habe ich ja gewusst, welche... Bereiche ich brauche und mir war klar, dass ein großer Zoom-Bereich eher kontraproduktiv ist. Ja, und dann habe ich eben gesagt, okay, ich hole mir noch ein Tele dazu. Habe ich ein Tele gehabt, dann irgendwann ein besseres Tele genommen, wie gesagt, mit durchgehender Blende. Ja, und dann irgendwann ein schönes Weitwinkel dazu, weil ich das gebraucht habe und dann dies und dann das und dann nochmal wieder was verkauft. So passiert das.
Hast du gerade irgendwie Bandbreitenprobleme? Du bist gerade irgendwie weg hier.
Nö, mein Band hat immer noch dieselbe Breite.
Das ist gut. Also ich glaube, es ist utopisch zu sagen, naja, man kann, also man kauft sich x Objektive und weiß sofort, was man braucht und so. Nee, man muss sich da tatsächlich ein bisschen rantasten, auch mal wieder eins verkaufen. Ich habe viele Objektive gebraucht gekauft und auch wieder einige dann wieder verkauft, weil sie einfach, naja, weil ich sie halt nie gebraucht habe. Ganz guter Tipp ist natürlich, völlig uneigennützig an dieser Stelle, sind natürlich die Workshops, weil was da an Objektiv und Equipment-Tausch mal stattfindet, von wegen darf ich mal einen Tag lang deinen so und so verwenden, dann kannst du mal hier mit dem hier irgendwie ein bisschen probieren und da gibt's also immer ein reges Hin und Her und auf die Art und Weise, also ich persönlich habe ja auf diversen Workshops, speziell auf den Analog-Workshops dann auch schon so Sachen gesehen, so ein Vogtländer-Objektiv, wo ich dann irgendwie, wo mir dann irgendwie so das Wasser im Mund zusammengelaufen ist. Die Ilke hatte da so ein Vogtländer-Teil dabei, so ein 45er. Wunderschön.
Auf diese Weise bin ich jetzt zu dem 100 bis 400 gekommen, weil ich das von Olaf mal drauf hatte. Und auf diese Weise werde ich sicherlich auch zu meinem 100er Makro noch kommen, gegen das ich mich immer noch ein bisschen wehre, aber der Bauch sagt, ich will's. So ist es halt.
Na gut. Der John Oechtering fragt mich, gibt es bald was Neues für Pocket Chris?
Oh, warte mal, da das ja an dich geht, muss ich das ja sagen. Eine Frage an dich, Chris. Gibt es denn mal bald was für den Pocket Chris, was Neues?
Du musst das jetzt aber auch mit der Stimme von John Oechtering sagen.
Die kenne ich aber nicht.
Dann stell dir was vor, das ist doch eine Fantasie.
Ich will ihn aber. Ist
egal.
Es fällt alles auf mich zurück.
Ja, es gibt bald was Neues für den Pocket Chris. Ich werde nur tunlichst kein Datum nennen. wir sind gerade noch so ein klein bisschen daran, an der Software noch so, also jetzt iOS 5 tauglich zu machen, dass das alles sauber läuft. Und es gibt neue Inhalte. Es sind gerade 3 Versionen in Arbeit, die dann neu dazukommen sollen. Die werden aber auch nicht auf einen Schlag rausgehauen. Aber es ist was in Arbeit und ich hoffe, dass ich in absehbarer Zeit vor der nächsten Workshop-Saison dann irgendwann mal diese insgesamt dann 5 Versionen draußen habe.
Jo.
Zu verschiedenen Themen.
Sascha Röhmke findet das mit dem Live sehr klasse, hat aber mangels Zeit noch nicht die Gelegenheit. Aber vielleicht bleiben wir noch dabei, sagt er. Dann holt er das mal nach. Ja, das ist ja der Grund, warum wir das eigentlich auch aufnehmen und dann immer Donnerstag hinstellen, weil dann kann man mich hören, wenn man Zeit hat. Wir können jetzt natürlich im Gegenzug auch sagen, wir machen keine Aufzeichnung mehr online, sondern machen nur noch live.
Also die Randparameter sind, wir nehmen in der Regel dienstags auf, wir versprechen es aber nicht. Aber
das kann auch mal mittwochs werden.
Ja, aber es ist eigentlich, sagen wir mal, 80% der Aufnahmen passieren dienstags. Jupp. Und das so ab ungefähr 17 Uhr, 17.30 Uhr, so in dem Bereich. Also wenn ihr live
kann auch mal
dabei sein wollt, kann auch mal ein bisschen später werden, je nachdem. Aber so ab 17 Uhr klingeln wir uns meistens zusammen und machen dann eine kleine Vorbesprechung und irgendwann dann eben den Livestream an. Der funktioniert ja jetzt ganz gut. Den Live-Chat gibt's auch parallel und das findet ihr alles auf happyshooting.de/live. Da ist die Seite, wo so draufsteht, was geht, was nicht geht. Da gibt's auch einen Status oben, so grün, wenn der Livestream online ist und rot, wenn er nicht online ist. Der Status updatet sich sogar automatisch, muss man also nicht mehr refreshen. Ja, dann kann man den Livestream über einen Flash-Player hören oder sogar auf dem iPhone abspielen. Auch das geht, da ist ein Link. Und den Live-Chat, da gibt's direkt einen Link zu so einem Online-Client. Wer das IRC noch kennt, da kann man also auch mit dem ganz normalen IRC draufgehen. Wir sind bei freenode.net und der Channel heißt Happy Shooting. Ja, und das machen wir jetzt, im Normalfall werden wir das jetzt erstmal weiter so machen. Das ist jetzt halt mal, ich sag mal, es ist noch Testbetrieb, aber ich sag mal so nach einem Monat, wenn wir dann sehen, wie die tatsächliche Serverbandbreite für die runtergeladenen Streams aussieht.
Wir werden sehen. Und wir überlegen noch, ob wir bei der 250 auch Leute live mit reinnehmen, aber da sind wir uns noch nicht sicher. Das müssen wir uns noch gut überlegen. was haben wir hier? Dominik Ernst fragt, ob Lightroom 3.5 bei uns auch so langsam wird, wenn man größer 20 Bereichsreparaturen in einem Bild hat und was das man dagegen tun kann. Hatten wir schon. Ist, glaube ich, auch in irgendeinem Kommentar, ich glaube für die nächste Show habe ich das schon notiert. Das haben wir, glaube ich, verschoben auf die nächste Folge.
Ja.
Ich verweise einfach mal auf die 248.
Genau, denn der Wilfried hatte das Problem. Jens? Das musst du jetzt wieder fragen. Die geht ja an mich, die Frage.
Oh, schon wieder. Fotografierst du analog, lieber schwarz-weiß oder in Farbe? Und hast du einen Lieblingsfilm? Und warum? Außerdem finde ich es schade, dass ich meine Kopfhörer vergessen habe, sonst könnte ich den Livestream auf Arbeit hören.
Also in Zukunft immer den Kopfhörer dabei haben am Dienstag. Ich fotografiere analog sowohl schwarz-weiß als auch Farbe und immer lieber Farbe, weil ich kann ja mittlerweile auch Farbe selber entwickeln. Demnächst werde ich mich mal an E6 wagen, das ist der Dia-Prozess. Habe jetzt einige Dias im Großformat geschossen und bin hin und weg von der Qualität. Also wer da mal reingucken möchte, auf 500px.com/Chris Marquardt gibt es so ein paar von den farbigen Großformat-Dias. Das hat mich weggehauen. Lieblingsfilm, ich fotografiere ganz schön viel verschiedenes Zeug, aber so den Kodak Tri-X 400er oder auf dem Großformat den Tri-X 320, die mag ich gern, weil sie eine schöne eine schöne Verteilung der Tonalitäten haben, also was jetzt die Steilheit der Gradationskurve angeht, sind die eigentlich ganz schön.
Gut. Ja.
Und Dominik Ernst hat noch einen. Ah, der hat noch einen Link geschickt wegen Blitz und.
Ich hau den gerade mal bei uns so mit weiter. Da rein.
Mach den mal mit rein.
Für die Shownotes.
Das soweit. Schöne Sache. Toll, dass ihr alle so schöne Fragen habt. Das ist klasse.
Macht genau, total Spaß. Das ist ein Link-Tipp. Warte mal, wer hat's geschrieben? Dominik. Schreibe ich das noch mit dazu?
Ja, und jetzt haben wir von Timo eine Mail bekommen. Schöne Anrede. Hallo, Punkt, Punkt, Riss und Punkt, Punkt, Riss.
Ja, passt.
Passt doch. Erstmal einen Riesendank für diesen super Podcast. Ich höre Happy Shooting jetzt seit einem Monat und bin hellauf begeistert. Auf euch gestoßen bin ich durch Freunde, die auch schuld daran sind, dass ich viel Geld ausgegeben werde, um mir eine DSLR zu kaufen. Oh, ja,
Entschuldigung. Ja,
diese Anschaffung freut nicht nur mich und den Händler, sondern auch meine Freundin, da sie dann einen Grund hat, mich Stubenhocker überall hinzuschleppen und ich mich nicht mehr wehren werde.
Ja, das kenne ich.
Ja, das funktioniert. Weil ich jetzt schon über 100 Folgen gehört habe, dachte ich mir, es wird Zeit, mich öffentlich zu eurem Podcast zu bekennen und mit einer Kappe mit eurem Logo rumzulaufen. Leider gefällt mir das Weiß gar nicht und ich wollte fragen, ob es möglich wäre, diese in Grau zu bekommen. Dann kann ich euch nur noch sagen, macht weiter so und bitte produziert noch mehr dieser tollen Folgen. Timo, 3:1, Happy Shooting. Ja, Boris, du bist doch unser Merchandise-Man.
Ja, es gibt ja einen Shop, ne? Auf happyshooting.spreadshirt.net oder eben einfach mal auf happyshooting.de. Da gibt es dann rechts so einen Link zum Shop. Da findet ihr Fanartikel und mit jedem Kauf unterstützt ihr diesen Podcast hier, weil da fällt nämlich etwas für uns dabei ab, damit wir hier Server und andere Rechnungen begleichen können. Ja, und da gibt es eben auch ein Cappy, aber eben nur ein weißes Cappy. Das hat den Grund, weil wir auf das weiße Cappy beliebige Bilder draufdrucken können, nämlich zum Beispiel unser Logo. Das geht nämlich auf den dunklen Cappys nicht. Grau gibt es sowieso nicht, aber schwarz wäre zum Beispiel möglich. Aber auf schwarz drucken die eben nicht die Pixelbilder. Da müsste man also dann ein Vektorbild draufpacken und das Vektorbild, was wir haben, ist aber zu groß für die druckbare Fläche, weil die Linien wieder nicht dünner als 2 mm und sowas werden können, ist einfach viel zu aufwendig. Daher leider keine graue Kappe. Aber schnapp dir doch einfach ein paar Buttons, kannst einen Button bestellen und dann machst du einfach einen Button an deine Fototasche oder an deine Jacke oder was auch immer und dann kannst du dich ja auch zu uns bekennen. Ist sogar noch ein bisschen günstiger. Ne?
Sehr schön.
Oder ein T-Shirt zum Beispiel. Gibt's auch.
Ja.
Ich glaube, wir haben sogar ein Hoodie drin.
Ja, ja, Hoodie. Habe ich auch an. Noch ein Nachtrag von Jörg. Ja, genau, wir hatten ja die Diskussion zu dem Thema Tilt Shift und mit Tilt Shift, also mit dem Shift ein Panorama zu machen und ob man da jetzt die Kamera bewegt oder das Objektiv und so weiter. Hatten wir in einer der letzten Folgen drüber geredet und Jörg schreibt jetzt, vielen Dank für die Beantwortung der Frage, fast ohne Umweg über den Bodensatz. Beim Hören des Podcasts ist mir selbst eine Lösung für das Problem eingefallen. Da vermutlich die meisten Aufnahmen mit Tilt-Shift-Objektiv eine etwas schwerere Kamera am Objektiv hängen haben, scheidet die Möglichkeit der Befestigung am Objektiv wohl aus. Eine elegantere Möglichkeit wäre es, wenn man die Kamera in entgegengesetzte Richtung zur Objektivbewegung verschieben könnte. Ich denke da an eine kurze Schiene auf dem Stativ, welche eine horizontale Bewegung um genau die Shift-Distanz ermöglicht. Sowas Ähnliches gibt's mit größerer Distanz, um mit einer einzelnen Kamera 3D-Aufnahmen machen zu können. Für ein Panorama mit zwei Bildern, zumindest bei meinem 24mm Tilt-Shift, decken zwei Bilder den gesamten Bereich ab, müsste man dann nur jeweils ein Bild am linken und eines am rechten Anschlag machen. Das Problem kam übrigens auf, als ich versucht habe, aus einer Höhle zu fotografieren. Mein Weitwinkel hatte eine etwas zu lange Brennweite und ich hätte gerne mit dem Tilt-Shift zwei Bilder verschmolzen. Für die meisten anderen Anwendungen ist ein Nodalpunkt-Adapter vermutlich die bessere Lösung. Viele Grüße, Jörg.
Ja, also die Idee mit der Schiene ist nicht schlecht. Das heißt, man shiftet das Objektiv einmal ganz nach links, macht ein Bild und dann shiftet man das Objektiv nach rechts und um genau die Distanz, die man das Objektiv nach rechts geschiftet hat, bewegt man dann die Kamera, natürlich wieder zusammen mit dem Objektiv auf dem Schlitten, nach links. Damit ist das Objektiv wieder genau da, wo es vorher war, aber die Kamera ist halt geschiftet. Ganz pfiffige Idee. Ich habe jetzt nicht geguckt, was es so gibt, aber es gibt ja auch so Makroschlitten und so etwas. Das gibt's in verschiedenen Längen. Und es gibt auch solche Na, sag schnell hier, für die Schnellwechselplatten, diese AK-Swiss-Geschichten oder kompatible, da gibt's halt so Sachen, die du unter die Kamera oder Objektive klemmen kannst, damit du halt das Objektiv auf den Stativkopf befestigt bekommst. Und da gibt es eben für Objektive häufig etwas längere Platten, damit man das Objektiv eben darauf vor- und zurückschieben kann, wegen des Schwerpunktes und so etwas. Vielleicht wäre das mal eine Idee, dass man so eine Schiene unter die Kamera macht, weil dann hast du nicht so eine gigantisch lange Geschichte wie bei diesen Makro- oder 3D-Schlitten. Dann hast du einfach eine etwas längere Befestigungsschiene unter deiner Kamera. Musst dann halt nur selbst irgendwo Markierungen machen, irgendwie mit einem Stift oder mit einem weißen Lack oder so etwas, dass du eben dir eine Markierung machst, wie weit du die Kamera jeweils in die eine oder die andere Richtung auf dieser Schiene schieben musst, auf dem Stativkopf. Das wäre noch eine Idee. Könnte man mal ausprobieren.
Jo, ich war gerade kurz ein Video am Vorgucken. Tatsächlich, es funktioniert. David hat uns nämlich geschrieben, hi ihr beiden, ich bin gerade wieder über was Interessantes gestoßen, und zwar, wie man den Rest der Pringles-Verpackung auch noch für die Fotografie nutzen kann. Ja, den ganzen Apfelessen mit Putzen und allem drum und dran, ne? Ja, dann hat er uns einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, und da wird tatsächlich gezeigt, wie, so als Wochenendprojekt, wie man aus der Pringles-Deckel, also Quatsch, aus einer Pringles-Dose einen, ja, so eine Art Zwischenring machen kann.
Ja, für Makros, ne?
Ja, also man kann ja durch Zwischenringe, also einfach durch das Entfernen des Objektivs von der Kamera, also durch das Erhöhen des Auflagemaßes, kann man ja die Mindestfokusdistanz des Objektivs verändern, also kürzer machen. Das heißt, man kommt näher ran und man sieht es größer. Mhm. Und das Ganze macht er jetzt hier mit irgendwie Klebstoff, Dremel und allem möglichen aus einem Objektiv, also aus einem Kameradeckel und noch was irgendwie und so einer Pringles-Dose dazwischen. Ja, und tatsächlich funktioniert das. Er schreibt dann weiter, der David, das Ganze wäre mir zwar ein bisschen zu viel Frickelarbeit, aber vielleicht hat ja einer gerade Bock, ein bisschen zu basteln. Gruß, David. Ach, für den Fall, dass das Ganze im Bodensatz landet, wünsche ich schon mal frohe Ostern.
Was haben die alle mit Bodensatz?
Bodensatz? Ich weiß auch nicht. Ich
verstehe das überhaupt nicht. Wir haben noch E-Mails aus 2009, nun beschwert euch mal nicht.
Eben. Ja, der Jonathan hat eine Frage, die geht jetzt an, ja, geht die an dich, geht die an mich, vielleicht auch an die Hörer, mal schauen.
Achso, Shop-Systeme, das geht an mich, das kannst du mal vorlesen.
Ich lese mal, hi Boris und Chris, nachdem Boris ja schon einen tollen Vergleich über mehrere Shop-Systeme gestellt hat, habe ich aber dennoch eine Frage. Ich suche ein Galeriesystem mit Shop. Allerdings möchte ich die Fotos selber drucken bzw. in Auftrag geben, da sich eine Anbindung an ein Photoshop-System, also Photoshop in dem Fall Fotoverkauf, Shop, nicht Adobe Photoshop, zum Beispiel Fotograf, nicht lohnt. Hab ich auch schon getestet und hat mir gut gefallen, ist allerdings zu teuer. Ich fahre mit meinen Ruderathleten auf Regatta, mache dort Fotos und möchte die den Eltern nicht vorenthalten. Wenn ich dabei aber auch noch ein paar Cent pro Foto verdiene, ist's auch nicht schlecht. Ich habe mir auch schon die Galerie LR Complete von Boris Abi von Boris Abibal, also wo du den Abibal fotografiert hast, angesehen. Mhm. Allerdings scheint, ich dachte gerade, da heißt einer Boris Abibal.
Nein.
Deshalb war ich da gerade. Also hat sich die Galerie von Boris Abibal angeschaut. Allerdings.
Das ist jetzt mein Indianername, oder was?
Das ist der Showtitel, Boris Abibal. Angesehen, allerdings scheint diese nicht mehr mit Lightroom 3 zu funktionieren. Mhm. Das Leichteste wäre natürlich, aus Lightroom 3 heraus direkt die Galerie hochzuladen und dann eine Mail mit den entsprechenden Fotos zu bekommen. Also das heraussuchen und zuordnen hält sich dann bei mir in Grenzen. Wenn es mal viel wird, würde ich zu einem Shop-System wechseln. Falls ihr oder die Hörer noch so ein System kennt, her damit. Vielen Dank, macht weiter so mit dem Podcast 321 Happy Shooting, euer Rudertrainer Jonathan.
Jo, da kann ich dir was zu sagen. Also klar, fotograf.de kostet natürlich ein bisschen was, und das lohnt sich dann nur, wenn du auch wirklich was damit umsetzt, sonst rechnet sich das halt nicht. Was du bei fotograf.de aber natürlich machen könntest, also oder wer auch immer das jetzt mal einsetzen möchte von euch, ihr könnt bei fotograf.de eigene Artikel einstellen, wo ihr quasi hinterlegt, also der Artikel, der hat diesen und diesen Namen, hat den und den Preis und jene Versandkosten, das hinterlegt ihr alles komplett selbst, Und wenn jemand das bestellt, dann bekommt ihr quasi eine E-Mail, was dort bestellt wurde. Und dann liegt es eben an euch, diese Sachen zu produzieren und zu versenden. Darüber kann man also auch eigene Artikel in diesem Shop-System anbieten. Das nur mal noch als Ergänzung dazu. Kann mir aber schon vorstellen, dass es jetzt zu teuer ist, um halt gelegentlich mal ein paar Bilder für die Eltern anzubieten. Dann sind einfach die monatlichen Kosten zu hoch. Das rechnet sich nicht. Was ich bei dieser Abiball-Geschichte gemacht hatte, war eine Galerie. Diese LR Complete hieß die eben. Da wurden die Fotos reingeballert, hochgeladen und das war eine recht schicke Galerie, wo die Leute dann anklicken konnten, was sie haben wollten. Ich habe eine E-Mail gekriegt mit allen Bilddateinamen hintereinander weg. Die konntest du kopieren, bei Lightroom ins Suchfeld einfügen und dann hast du sie gehabt. Was diese Galerien alle nicht haben, und ich sage dir gleich ein paar Alternativen, die du nutzen kannst, was die alle nicht haben, ist natürlich, dass du Preise hinterlegst und dass Preise ausgerechnet werden und offiziellen Bestellprozess abläuft und so etwas. Sondern das ist wirklich ein ganz, ganz dünnes Brett. Der Besucher geht auf die Seite, klickt sich an, was er gerne möchte, schreibt vielleicht noch ein Feedback irgendwo rein. Also da kann er dann zum Beispiel reinschreiben, in welcher Größe er das haben will, aber das muss er dann jedes Mal wieder neu tippen. Ja, und dann schickt er das noch ab, kann dir noch einen Kommentar für die E-Mail da reinschreiben und dann kriegst du diese Liste. Derjenige weiß jetzt aber natürlich nicht, was er zu bezahlen hat, also das musst du dann halt alles selber irgendwie regeln oder auf die Seite schreiben, was das Bild kostet oder was auch immer. Ja, und was du da nehmen kannst als Alternative zu diesem LR Complete, ich weiß tatsächlich nicht, ob es noch geht, ist zum Beispiel die LRG FSS Select Version 1.1.
Toller Name.
Ja, ja, das ist toll. Ne? Also LRG steht wahrscheinlich für Lightroom Gallery und FSS weiß ich nicht, wofür es steht. Jedenfalls die Select V1.1. Die sieht relativ schnuckelig aus, weil da kriegst du immer so ein Bild irgendwie bildschirmfüllend angezeigt, siehst aber, dass noch weitere kommen. Kann man dann so horizontal durchblättern durch diese Fotos und dann eben auf Select klicken und dann irgendwann auf sagen, ja, schick mal eine Mail und dann kriegst du eine E-Mail, wo diese Bildernamen drinne stehen. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Galerien von TTG, The Turning Gate heißt das. Und da gibt es die TTG Client Response Gallery. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal eingesetzt, wenn ich Fotos gemacht habe von Bands, Bandshooting.
Das ist auch so ein Plugin für Lightroom, das machst du da rein?
Das ist ein Plugin, ist ein Gallery-Plugin, das andere auch. Also es sind alles Erweiterungen für Lightroom. Das wird da reingeknallt und dann kannst du aus Lightroom heraus deine Selektion als Galerie dann hochladen auf deinen FTP-Server. Und diese Client-Response-Gallery, da ist das eben eher eine Thumbnail-Übersicht. Das ist so ein Thumbnail-Gitter, das kann man auch noch designen, wie das eben aussehen soll. Und da gibt's dann eben auch ein Auswahlhäkchen und da, ich glaube, man kann auch noch einstellen, ob man pro Auswahl irgendwie noch einen Kommentar hinterlegen soll und, und. Also das musst du dir mal angucken. Relativ simpel gestrickt, aber mächtig dabei. Und wenn das nicht reicht und es noch ein bisschen mehr sein darf, dann kannst du dir auch die TTG High Slide Gallery angucken. Das ist irgendwie sowas wie so eine Metagalerie, glaube ich, wie ich das richtig gelesen habe. Die kann eben auch dieses Client Response und eben auch noch ein paar andere Sachen mehr. Die beiden Links dazu, also einmal zu LRG FSS Select und die zu The Turning Gate, zu dem Shop, wo du die verschiedenen Galerien kriegst, die kosten dann halt ein paar Euro, tun wir einfach mal in die Shownotes zur Folge 247.
Sehr schön. So. Also, wir kommen... Moment, ich muss das Bonbon wegtun.
Ja, wir sind noch keine 2 Stunden am Reden und kommen ganz gut voran. Oder was wolltest du sagen?
Ja, nee, ich wollte sagen, also wir sind ja jetzt quasi fast am Ende der Sendung, wie sich das gehört um diese Uhrzeit. Wir sollten noch eine neue Aufgabe vergeben. Du hast dir doch da sicher jetzt was Tolles überlegt.
Nee, aber wir haben ja jetzt einen Livestream.
Oh, das ist geil, Chatroom. Leute, lasst uns doch mal hören, was ihr so euch vorstellen könntet als neue Aufgabe. Muss allerdings mit happyshooting.de abgeglichen sein. happyshooting.de.
Ich gehe mal gerade
in den Chat. Aufgaben. Das sind eine ganze Menge schon, nämlich wir hatten ja schon irgendwie so 3 Gazillionen Dingens. Die sind eingeschlafen. Da kommt gar nichts.
Ja, es dauert ja ein bisschen, bis sie jetzt das hören, was wir gerade sagen. Ne?
Ja, ein paar Sekunden. Na, so schnell. Na, lass mal hören. Ne? Hopp. Husch. Oh Mann kommt. Gar nicht. Ja, los, dann Themen her.
Genau, wir hatten eine schöne Themenidee. Das ist jetzt mal ein Live-Test. Wir könnten vielleicht in der Zwischenzeit, während sich der Chat noch was überlegt, können wir das Geräuschrätsel auflösen. Dann drehen wir das einfach mal um in der Reihenfolge, oder?
Dann löst doch mal.
Der Chat hat noch einen Augenblick Zeit. Upsala, ich muss hier mal umschalten. So. Das ist unser Geräuschrätsel. Jo, das ist ein Geräuschrätsel, das hat uns der Marco geschickt und der hat geschrieben, hallo ihr beiden, vielen Dank für die vielen interessanten und lehrreichen Stunden. Anbei möchte ich 2 Geräuschrätsel einschicken, damit ich auch mal was zu den Sendungen beitragen kann. Und dieses Geräuschrätsel war das erste von ihm und das ist eine Leica M2 Baujahr 64. 2 Aufnahmen mit einer 250stel hat er gemacht, dann gespannt, den Selbstauslöserhebel spannen und dann aktivieren.
Ich habe vorletztes Wochenende auch mal mit einer Leica M2 fotografiert. Oh, ist die schön. Ah, fühlt die sich gut an. So, Chatroom hat 2 Vorschläge. Einmal passend zu dem Film mit 4-Millionen-Bild, das Stichwort Kunstwerk.
Okay.
Und das andere ist HS Live. Also live im Sinne von, weil wir jetzt live streamen. Also das gefällt mir ja.
Live oder Kunstwerk?
Live oder Kunstwerk? Also ich bin für live.
Ja, dann nehmen wir live, ne?
Immer live, L-I-V-E.
Obwohl hier Zustimmung für Kunstwerk kommt, ne?
Und? Wir haben doch das Sagen hier, hallo? die wollen alle Kunstwerk. Na gut, dann machen wir noch Kunstwerk.
Dann machen wir Kunstwerk.
HS Kunstwerk. Dann machen wir das im Livestream ein anderes Mal.
Okay. Dann lass mich das kurz reinschreiben.
Die hab ich schon.
Hast du schon. Dann kommt das ja bei mir gleich auch hier zum Sehen.
Oh, ich glaube, ich habe außerdem den Rest gelöscht. Da stand noch das Datum drin. Ja. Warte mal, ich mache das mal wieder rückgängig.
Ja.
Jetzt.
Also die Aufgabe heißt Kunstwerk. Der Tag für eure Flickr-Einsendungen-Einstellungen heißt HS Kunstwerk. Und die Aufgabe läuft vom 17. November bis zum 1. Dezember. Was sagt ihr dazu?
Coole Sache.
Und gibt da was Tolles zu gewinnen natürlich.
Ja, das sagen wir aber erst dann.
Jo.
Nicht schon jetzt. Nee. Aber es ist wie immer toll.
Jo, gibt immer was Schönes.
Immer aus dem Fundus der getesteten Dinge.
Richtig, alles muss raus. Ja, schön. Haben wir es geschafft, oder?
Ja, das ging jetzt relativ flüssig, auch so mit dem neuen Workflow-Tool hier.
Ja, waren ein bisschen viele Themen, oder?
Ja.
Da müssen wir noch ein bisschen so lernen. So. Vorher hatte man so ein bisschen im Gefühl, wenn man zweimal gescrollt hat, ist zu viel. Jetzt passt das alles auf einen Bildschirm.
Ja, das, ja.
Kriegen wir hin.
Wir machen's, ja, wobei, die kommen eh die Beschwerden von wegen, dass wir wieder zu kurz sind.
Und ja so gut, die einen sagen es zu lang, die anderen sagen es zu kurz.
Na gut. Ansonsten, ja, kommt nach Dresden. Sind noch ein paar Plätze frei. happyshooting.de/workshop. Nächste Woche wieder live am Dienstagabend ab circa, na, ich sag mal 17, 17.30 auf happyshooting.de/live. Und ja, ansonsten war's das jetzt, würde ich sagen. Wir verabschieden uns. Mal schauen, ob wir das synchron hinkriegen mit dem Chatroom. 8 Sekunden Verzögerung. 3, 2, 1.
Happy Shooting! So, jetzt zählen wir die Sekunden.
Moment, 2, 3, 2, 4, 5, 6.
3, 2, kommt da 1.
Und jetzt kommt die 3 und die 2 und die 1. Ist das geil. Also.
Ja, so. Das heißt, wenn ich jetzt hier refresh, ist da ein grüner Balken.
Brauchst nicht refreshen. Das macht alle 20 Sekunden bling und holt sich einen neuen Status.
So lange wollte ich nicht warten. Ich bin ungeduldig.
Du faule Sau.
Ja, natürlich.
Auch ein bisschen stolz drauf. Ja, du, ich gib mir mal eine Minute. Ich gehe nochmal kurz wohin und dann können wir loslegen.
Schon wieder. Konformantenblase.
Viel getrunken heute, ne? Bis gleich.
Ist klar. Jetzt habe ich natürlich noch einen Chat, der mir hier zuhört. Ich könnte jetzt den Alleinunterhalter machen. Könnte euch eine Geschichte erzählen von einem Pferd oder einem Schaf. Oder von einem Schaf und einem Pferd. Oder von einem Schaf, was gerne ein Pferd sein wollte. Das ist auch eine lustige Geschichte. Interessant ist noch die Geschichte von dem Pferd, was gerne ein Schaf sein wollte, aber ein Elefant wurde. Übrigens habe ich neulich ein Pferd gesehen. Ohne Scheiß, das wollte lieber ein Elefant sein. Das hat so eine lange Schnauze gemacht, um ans Futter zu kommen, was es dann doch nicht erreicht hat. Da ging im Köpfchen bestimmt vor, wenn ich jetzt ein Elefant wäre und einen langen Rüssel hätte.
Was ist hier los? Du hast einen langen Rüssel. Sag mal, du machst ja mal Schweinereien. So geht das ja nicht. Ja, ich kann man nicht alleine lassen. Ist ja nicht wahr.
Ich muss doch die Meute unterhalten, wenn du weg bist.
Du musst gar nichts. Du kannst auch einfach wie immer irgendwie obszöne Geräusche machen.
Ja, oder so? Irgendwas singen.
Nein!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.